Hier sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Pitcher Podcast, Folge 32, zurück aus dem Sommer.
Zurück aus der Sommerpause, richtig. Und du hast Urlaub gemacht.
Ja.
Ja.
Du auch, oder
ich
nicht?
Urlaub.
Entschuldigung, Arbeitsurlaub.
Arbeitsurlaub, ja. Es sah vielleicht ein bisschen nach Urlaub aus, weil immer kurze Klamotten und im Schlamm. Ich habe ja in Wacken gearbeitet und war auf der Gamescom und solche Geschichten.
Ich verfolgte dies.
Ja, sehr schön.
Ja.
Sehr schön,
klasse. Ich war social-media-technisch dabei.
Sehr gut, aber warum habe ich keine Likes von dir gesehen?
Oh,
ich ja, einfach nicht auf Like geklickt. Ist in Ordnung. Macht nichts.
Ich denke in Zukunft dran.
Aber wir haben jetzt Gäste, wo man definitiv auf Like klicken kann. Ich tue das schon seit, ich glaube, 2006, als sie noch einen ganz anderen Namen hatten. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt im Podcast zu Gast sind, nämlich... Die Rogers!
Einen wunderschönen guten Tag.
Hello.
Hallo Tobi.
Danke für die Einladung.
Wir sind Notaufnahme aus Düsseldorf.
Notaufnahme aus Düsseldorf. So fing nämlich alles an im Jahre, boah, lass mich überlegen, ich glaube es war 2006, als ich euch damals noch beim Campus Radio aufs Proberaum Breakout Festival eingeladen habe. Da wart ihr 14 oder so oder 15.
Tatsächlich. Das war wirklich blutiger Anfang. Also Voll. Ich habe immer 2007 im Kopf, so als wirklich da haben wir angefangen. Aber du warst ja, also... Das war die erste Stunde.
Ja, genau.
Das war auf jeden Fall das erste Radiointerview, was wir führen durften. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich kann mich auch noch ganz genau an die Situation erinnern. Alles war so. Ich hatte so einen schönen blauen Teppich, glaube ich, im Studio.
Genau,
ne?
Richtig.
Alles war total klasse eingerichtet.
Ja.
Technik hat mitgespielt. Nee, alles, wie man
es erwartet. Es war perfekt. Es war professionelles Radio.
Wie hier.
Ja, tatsächlich. Also,
ähnlich wie hier, aber das war wirklich super, weil damals Notaufnahme war damals der Bandname aus ja. Eller kamt ihr seinerzeit, haben wir euch glaube ich
angekündigt, wenn
ich das noch weiß. Ja, das habe ich heute in der Vorbereitung gelesen und habe mir dann die Frage gestellt, wie kommt man auf diesen Namen?
Ich weiß es noch, aber lassen wir doch unsere Gäste antworten.
Ja, du weißt es tatsächlich noch. Ja, wie Tobi schon gerade gesagt hat, genau, wir waren in Eller und hatten da so einen kleinen Proberaum unter der Kirche an der Fennhäuser Allee. Und das war irgendwie so ein Jugendprojekt. Man durfte da einmal die Woche für 2 Stunden rein. Da musste man nur seine Gitarre mitbringen und mehr hatten wir ja nicht. Und da gab es Joe.
Der uns ungefähr 6-mal rausgeschmissen hat, weil wir immer unsere Biergelager dort irgendwie nicht aufgeräumt haben.
Ja, genau. Ja, stimmt. Wir sind auch jede Woche mindestens einmal rausgeflogen. Das stimmt schon. Aber genau, Joe hat tatsächlich immer unseren Proben gelauscht und unserer tollen Musik. Und ich glaube, seine beiden Lieblingssprüche waren immer, da fehlt der Middle Eight.
Ja.
Und ich glaube, er war Engländer. Da fehlt der Middle Eight. Oder
zu
schnell.
Ja, zu kurz. Zu kurz.
Stimmt. Hat er auch noch gesagt. Naja, auf jeden Fall. Irgendwann hatten wir dann so 2-3 Lieder geschrieben tatsächlich. Und Joe sagte so, wir machen jetzt eine Platte. Wir machen jetzt ein Album. Und wir haben schon gedacht, wir landen jetzt im Rock-Olymp. Und Joe kam dann und brachte seinerzeit noch so einen riesigen Tower-PC. Also wirklich der größte Computer, den du dir vorstellen kannst. Runtergeschleppt in diesen Raum, riss alle tatsächlich damals auch, nee, nicht Frankenheim, es war Schlösser, weil wir eben über noch über Frankenheim gesprochen haben. Schlösser Altflaschen vom Kacheltisch, ja.
Einfach auf dem Boden.
Einfach zack, steht die Tower da auf, schließt irgendwas da an, stellt ein Mikrofon in den Raum, eins, und sagt, okay, let's go.
Wie heißt ihr eigentlich?
Und das hat sich so scheiße angehört, dass wir gesagt haben, boah, das war auf jeden Fall mal eine Notaufnahme.
Eben. Aber das ist toll.
Das ist eine geile Geschichte, ne?
Voll.
Und das
Weil
ist
natürlich hat diese Verbindung ja niemand im Kopf.
Nein, alle haben immer an das Krankenhaus.
Ja, genau. Und denkt sich so, hä, was ist denn da passiert?
Nee. Ja, eben, eine Notaufnahme im wortwörtlichen Sinne.
Super.
Und das war, ja, vor, muss ich kurz Kopf rechnen, das ist 2006 bis jetzt sind, ne, Claudia, Kopf rechnen?
17 Jahre.
17 Jahre her. Und seitdem verbringt ihr beide auf jeden Fall. Und ich glaube, nee, ihr beide seid der Kern quasi, ihr seid seitdem
genau.
zusammen. Ne?
Wir sind seitdem tatsächlich zusammen.
Wir sind länger zusammen, als wir nicht zusammen sind.
Ja.
Wow, das ist krass.
Oh, das ist echt krass.
Das ist ja schön.
Oh, jetzt muss ich ein bisschen weinen.
Das ist schon beinahe ein bisschen. Aber so lange zusammen, also seit ihr damals, naja, seit ihr zum ersten Mal Haare an Körperstellen entdeckt habt, wo ihr sie vorher nicht entdeckt habt.
Die sind bis heute nicht gekommen.
Ja, seitdem hängt ihr zusammen rum. Das persönlich finde ich schon ziemlich krass irgendwie, dass man halt so von der Pubertät quasi bis in die Spätpubertät zusammen als Band agiert und funktioniert. Und ihr habt ja eine sehr bewegte Geschichte. Allein schon ist jetzt der dritte Bandname, den ihr ja habt. Ihr habt euch ja dann von Notaufnahme umbenannt in Jolly Roger.
Jolly Roger.
Piratenpunk.
Tatsächlich. Das war zu der Zeit dann wiederum, also Notaufnahme hatten wir gegründet. Wir waren ja damals Nico, Arthur, ich und so ganz zu Anfang noch einen Grundschulfreund. Also irgendwie der Schlagzeuger hatte ganz oft gewechselt und es war ja wirklich ein Spaßprojekt und wir hatten einfach Lust, Musik zu machen. Wir haben wir immer noch, aber damals halt einfach auch ohne irgendwelche Ansprüche. Und irgendwann habe ich dann Simon kennengelernt. Auch witzige Story. Simon, als wir dann irgendwann mal ins Konsum umgezogen sind, mit unserem ersten eigenen Proberaum, habe ich Simon kennengelernt auf seiner Geburtstagsfeier, die der irgendwo gemacht hat, und habe ihn gefragt, ob er mir 20 Euro für Gras leihen kann. So. Ja.
Stimmt,
und er so, ja klar, und dann haben wir irgendwie noch einen geraucht bei uns im Proberaum und dann haben wir gesagt, ja, hier, wir suchen irgendwie einen festen Schlagzeuger und Simon hatte Bock. Und dann wollten wir tatsächlich nach außen hin irgendwie auch ein Zeichen setzen und weil es dann irgendwie auch eher in die Richtung geht, also ging, dass man auch irgendwie was bewegen und erreichen wollte, tatsächlich mal rauskommen aus Düsseldorf, Gigs spielen, mal eine Platte machen. Und dann haben wir dementsprechend, weil wir zu Notaufnahmezeiten relativ spät den Song Jolly Roger geschrieben hatten, hatten wir gedacht, wir übernehmen dann trotzdem noch was aus der Geschichte heraus und sind dann zu Jolly Roger geworden, genau.
Der Witz ist ja, heute ist es ja theoretisch immer noch Jolly Roger. In der Theorie aber auch nur,
ja,
weil der Name Rogers abgeleitet ist von Jolly Roger. Weil alle immer gesagt haben, wir gehen zu den Rogers und so, ne? Also jetzt long story short. Und als wir den ersten richtigen Plattenvertrag hatten, eigentlich relativ schnell von Anfang an klar war, Jolly Roger, Textilrechte, was auch immer für Markenrechte und so, no chance. Es gibt allein in Hamburg 4 Kneipen, die Jolly Roger heißen. Also, okay. Also da wurde einmal so ein bisschen das Gespräch aufgemacht, wollt ihr das wirklich, den Namen von der Piratenflagge tragen und so. Und da haben wir dann aber wirklich Kurzschlussreaktion. Ne? Die Leute nennen uns eh Rogers, komm, wir bleiben Rogers, let's go.
Ja,
also da war auch keine große Überlegung hinter.
War denn dann, als ihr dann beschlossen habt, euch in Jolly Roger damals umzubenennen, war das dann so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, so aus dem Spaßprojekt wird jetzt vielleicht ein bisschen ernst, weil jetzt wollen wir das auch wissen und wollen, ja,
ich glaub,
Karriere machen, groß werden.
Nee, das auf gar keinen
so
Fall.
Nicht.
Ich glaube, das so nicht. Wir hatten immer die Ambition, wir hatten immer den riesigen Spaß daran und wir hatten einfach immer Glück, auch die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu treffen, die uns dann wieder ein bisschen vorangebracht haben und das ist dann einfach alles stetig gewachsen. So, und sehr homogen gewachsen. Natürlich warst du irgendwann an einem Punkt, wo du gedacht hast, jetzt hast du die Möglichkeit, mal so richtig abgefahrenen Scheiß auch zu machen irgendwie. Jetzt gerade, was wir jetzt irgendwie mit Lichtshow oder sowas zum Beispiel auch abziehen können und so. Gerade die Live-Produktion jetzt auszuschmücken, aber das war jahrelang, war das tatsächlich einfach Spaß, Freude. Es ging nie zurück, sondern immer ein Stückchen aufwärts und man hat gar nicht ans Aufhören nachgedacht. Also...
Und Spaß. Ich glaube auch, das ist ein sehr Charakter, also das ist so, es kommt immer auf den Charakter an, auch wie man das sieht. Ne? Wir haben, glaube ich, alle, deswegen habe ich gerade so schnell reagiert, nie den Plan gehabt, groß Karriere zu machen. Aber dieses Stillstand ist der Tod-Motto zieht sich durch unser Leben, glaube ich. Also zumindest im nächsten Jahr mehr machen aus dem, was man dieses Jahr macht, ist so das, also sagen wir so, das ist das Mindeste, was wir irgendwie probieren zu erfüllen, ohne aber das große Ziel zu haben, in die Charts zu kommen oder so. Es ist einfach nur, jetzt immer das machen und immer auf demselben Level bleiben, fühlt sich komisch an. Wir setzen halt immer noch einen drauf und da haben wir schon, also weil du gerade gesagt hast, Glück und so, wir haben schon teilweise es echt drauf ankommen lassen auch, ne? Auch bei den richtigen Leuten angefragt, die richtigen Kontakte frühzeitig angefangen, irgendwo ein bisschen zu pflegen und so, damit das auch eine Bahn hat. Und wir nicht immer wieder vor verschlossenen Türen stehen. Aber ohne, dass das jetzt die Romantik nimmt, das Primäre war immer Spaß an Musik und Spaß am Weitermachen. Ja. Tatsächlich, ja.
Und ihr habt ja dann damals vor eurer ersten Platte als Jolly Roger den City Beats Bandwettbewerb der Stadt Düsseldorf gewonnen.
Ja.
Auch da durfte ich euch ansagen, tatsächlich.
Der äußerst hochdotierte.
Äußerst hochdotierte.
Wollen wir das nochmal sagen, ja?
Definitiv. Das waren ja, wenn ich weiß nicht mehr, wie viel Kohle es damals war, 2.500 für den Gewinner oder so?
Total. Also
ja,
irgendwie sowas. Hat unsere erste Rogers-Platte damals finanziert. Zumindest die Jolly Roger-Platte. Die auf
Jolly
jeden
Roger,
Fall.
Ja. Rogers aber war ja schon Label. Da haben wir
Ja, stimmt. Ja, ja, also, das damals auf jeden Fall unsere erste CD-Aufnahme quasi finanzieren können. So,
das also war das auch quasi sozusagen, könnte man ja mal um diesen Wettbewerb auch ein bisschen zu loben, hat das funktioniert, dieses Konzept, ey, wir machen Bandwettbewerb, wir sponsern die Band und daraus ist dann jetzt eine Kapelle geworden, die ja bundesweit auftritt und das nicht mehr in Jugendzentren, sondern schon in Clubs.
Ja, das stimmt.
Ja. Wie viele sind denn sonst so daraus entstanden? Hast du das im Kopf?
Kopfecho. Kopfecho, richtig. Kopfecho ist noch eine der Bands, die daraus entstanden sind. Dann hatten wir auch
My Terror.
My Terror,
Düsseldorfer
Urgestein. Die sich leider kurz darauf aufgelöst
haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja fast schon der Zenit leider von denen. Ne? Aber es hätte noch weitergehen können, weil Russland war ja jetzt wieder, ja.
Definitiv. Also My Terror zum Beispiel. Ja. Wir hatten jetzt... im letzten Jahr hat Soraya gewonnen, das ist mehr so Soul, also die Ausrichtung des Wettbewerbs, früher war das so ein reiner wirklich Bandwettbewerb, mittlerweile sind auch Hip-Hop-Acts dabei und so, was ja absolut sinnvoll ist. Und letztes Mal hat eine Soul-Sängerin namens Soraya gewonnen, wo ich auch denke, so von der werden wir definitiv auch noch was hören, ist halt eine ganz andere Richtung.
Aber das ist schon eine Jury und nicht wie jetzt in Köln das Emergenza, dass das so ein...
Ist ein Jurypreis, genau, da sitzt eine Jury, bestehend aus Leuten vom Haus der Jugend, bestehend aus dem Düsseldorfer Kulturamt, einen ziemlich guten Moderator haben die auch seit 2008, ja, richtig.
Dauerhaft, jedes Jahr?
Dauerhaft, jedes Jahr, richtig, wobei ich denke, ich würde auch gerne mal Platz machen für Jüngere, nicht, dass ich irgendwann wie Gottschalk so mit 75 immer noch das City Beats
moderiere. Ja, aber dann hast du das Recht dazu. Wenn genau, du es dann richtig. Immer noch tust, dann darfst du. Du
musst halt gucken, dass die Dritten gut sitzen.
Ja, genau, richtig. Ich bin froh, dass die Zweiten noch halten. Na, aber das funktioniert ganz gut und die Rogers sind ein paar.
Und sind dann alle wie ihr auch nach Kanada gegangen?
Ne, das ist tatsächlich, das haben wir für die werten Zuhörer und Zuhörerinnen, müssen wir das kurz aufklären. Wir haben uns vor der Sendung darüber unterhalten, nämlich über einen anderen Contest, den wir gewonnen haben, dessen Name uns nicht mehr einfällt. Es war tatsächlich, man konnte aber gewinnen, eine Reise nach Kanada, um auf dem Envol Macadam Festival zu spielen, in Quebec. Und das hatten wir tatsächlich gewonnen. Und wo du jetzt eben Emergenza sagtest, ich weiß nicht, wie er zu Emergenza steht, aber ich weiß auch nicht, wie die das mittlerweile handhaben, aber damals war das ja der komplette Scheiß. Ja. Also das war richtiger Rotz. Wirklich. Ja. Die haben ja die jungen Bands einfach ausgenommen mit hier, kauft mal Tickets und ihr müsst so und so viele Tickets verkaufen, um teilzunehmen. Was eine Scheiße. Ja. Und genau so ein Gefühl hatte ich nämlich tatsächlich damals, das weiß ich auch noch, mit den ganzen anderen Contests und deswegen muss man das City Beats auf jeden Fall mal loben, dass es einfach so eine Steady-Nummer ist. Wiederum aber auch diese Evol Macadam,
wie hieß das Ding denn? Ich glaube tatsächlich, es kann sehr gut sein, dass du recht hattest und sowohl das Festival hieß so, als auch der Envol Macadam Contest. Weil es wirklich nur um diesen Preis ging, dort in Kanada einen Slot auf einem Festival zu bekommen, auf einem ziemlich geilen Festival, weil die ganze Stadt ist ein Festival.
Okay.
Also nicht die ganze, aber schon ziemlich verteilt. Es gibt, glaube ich, 4 Bühnen und so. Die Exploited haben mit uns gespielt, The Boys und so. Also da war schon...
Da gibt es so viele witzige Storys. Auf jeden Fall.
Ja. Raus jetzt,
komm. Und ihr habt gelesen, ihr habt Hin- und Rückflug und 4-Sterne-Hotel für 4 Nächte bekommen.
Ja, alles. Ja, alles. Es war komplett einmal.
So. Aber ich sagte tatsächlich noch zu mir, an dem Contestabend selber habe ich mir noch gedacht, das glaubst du erst, wenn du im Flieger sitzt oder da aussteigst, so, ne? Weil ich mir halt dachte, das funktioniert halt nicht. Tada!
Da saß du dann im Flugzeug dann neben Simon auf Tabor.
Simon Strafmann auf 5 Tabor.
Das Flugzeug hat einmal gewackelt und direkt auf der Stirn, bam, eine dicke Schweißperle, ciao. Und der Typ hat sich nur noch an einem Sitz festgekrallt.
Ich habe eine genommen und das hat nichts gebracht. Also man muss 5 nehmen.
Also ich habe tatsächlich, das Ganze ging schon, also ich hatte tatsächlich, das weiß ich, werde ich nie vergessen, auf der ganzen Reise 1,85 Euro bei mir.
Wow. So.
Und bin auch damit wieder zurückgeflogen.
Und die haben keinen Euro da genommen.
Und habe noch 2 Gramm Gras mitgenommen. Weißt du noch? Oh, aus Versehen. Wow, tatsächlich.
Doch, aber, wir sind in Kanada zum Umsteigen in Toronto.
Sind wir gelandet und dann standen wir da mit unseren Gitarren und so in der Hand und dann kam da irgendwie eine Frau vom Zoll und die haben da so kleine Drogenbeagles und der hat sich sehr gefreut, mich zu sehen und ich wusste gar nicht, warum.
Scheiße. Aber niedlich. Erstmal niedlich.
Und dann waren wir in Toronto, genau oben im Flughafen in so einem Burger-Restaurant. Und dann meinte Simon nämlich, ich habe voll viel Kleingeld, du hast doch so 2 so Fächer irgendwie bei dir im Portemonnaie, tu das mal da rein, dass sich das jetzt nicht mit dem Dollar vermengt und so. Ist ein bisschen einfacher. Ich reiß das Schluss auf. Oh.
Boah, wäre ich direkt raus kiffen.
Ja, echt, wir sind da direkt raus, alles weggekriegt. Ja. Das
erstmal weggeraucht. Gut, aber Gras nach Kanada schmuggeln musst du auch erstmal schaffen tatsächlich.
Voll. Ja, voll.
Raus.
Ne? Vor allem am Beagle vorbei.
Ja, ja, eben. Also das ist
am Oder Beagle.
Ja, das ist so, der hat sich sogar gefreut und es ist nichts passiert.
Wirklich. Ja, gut, ich habe sein Spielzeug dabei.
Ja. Wobei es gibt ja, ich weiß nicht genau, wie es in Quebec, im französischen Teil von Kanada ist. Ich weiß ja, in British Columbia ist Kiffen ja legal. So,
aber
die Einfuhr nicht wahrscheinlich
legal. Aber nicht also,
ja,
da.
Nee, eher nicht.
Das weiß ich nicht.
Also ein Flugzeug mitnehmen.
Der Zoll ist er, Tobi.
Nee. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass in British Columbia, deswegen hat Vancouver ja auch gerne den Spitznamen Vensterdam, weil da wird überall gekifft. Da kannst du ja Gras sogar in Süßigkeiten Automaten auf der Straße kaufen.
Kannst in Quebec tatsächlich, vorhin noch Quebec gelohnt war, kannst du auch, glaube ich, ähnlich wie in Barcelona auch selbst anbauen.
Okay.
Und so. Sind klar. Da recht entspannt.
Aber ich glaube, rausnehmen ist genauso schwierig wie aus Holland früher raus.
Also
ich glaube,
wir haben pures Glück gehabt, dass wir alle
außerhalb getrunken haben. Also wir haben tatsächlich noch außerhalb getrunken und dann kam noch irgendwie so ein Kopf an und hat gefragt, ob wir das nicht drinnen weiter trinken können.
Ja.
Aber das war nicht,
Alkohol geht da gar
das nicht war aber nicht Straße. Wie beim Ordnungsamt irgendwie, die dann kommen und sagen, ja, du musst das jetzt wegwerfen. Die haben dann neben dir gestanden, sich nett unterhalten, bis du die Dose dann leer gemacht hast und dann wieder reingegangen bist. Dann haben die sich fünfmal entschuldigt und dann sind die gegangen.
Oh, wie höflich.
Oder?
Voll. Ja, Kanada, geiles Fleckchen Erde. Also ich will das jetzt nicht komplett, das ist ein großes Fleckchen Erde, aber wie gesagt, Quebec würde ich leben.
Reiseempfehlung.
Ja, Wohnempfehlung.
Ich habe nicht viel gesehen, tatsächlich.
Hast nicht viel gesehen? Nein, nee. Wahrscheinlich, weil das Rockstar-Leben das einfach. Das
war Best Western, haben wir gesehen. Oder ich, die Bühne und die Aftershow-Party.
Musikladen waren wir noch.
Musikladen waren wir kurz.
Die zweite Bühne, wir sind schon ein bisschen rumgelaufen. Und
Fritten haben wir noch gegessen.
Fritten haben wir gegessen, geile Fritten. Putin, ist halt, ich kann das nochmal wiederholen. Das ist halt ja, genau. Breite Straßen, breite Gehwege, Autos wie in Amerika. Alles irgendwie big und viel Luft zum Atmen, aber europäische Menschen. Heißt ja. Echte Freundlichkeit, keine Dienstleistungsfreundlichkeit, keine amerikanischen Gesetze und so. Also es ist alles ein bisschen europäischer, aber mit Ami-Flair. Eigentlich das, was an Amerika geil ist, hat Kanada.
Ja, vor allen Dingen halt auch Krankenversicherung, deswegen sind die Leute ja. Da so entspannt, ja, das heißt ja. Es. Ich habe ja, deckt sich mit meinen Erfahrungen da. Ich weiß noch, als ich mal dann in Vancouver war, ich wollte, war in einem Club irgendwie und wollte mit meinem Bier raus und der Türsteher mich sehr böse angerannt, dass ich mein Getränk bloß nicht mit auf die Straße nehme. Komm auf die Straße, so zu ein paar Freunden, die ich da kenne, und in dieser Gruppe kreisten 4 Tüten. Die Bullen fuhren vorbei, es war scheißegal. Aber wehe, ich hätte halt mein Getränk irgendwie mit rausgenommen. Oh, böse. Aber
wie ein realistisches entspannt. Land.
Was für eine schöne Welt.
Sagen, die haben verstanden, die haben verstanden, was das eigentliche Gift ist.
Ja eben, richtig. Ja. Jetzt habt ihr Drogen nach Kanada geschmuggelt, habt aber keine Schmugglerkarriere draus gemacht.
Ihr habt das doch rausgeschmuggelt, das haben wir richtig verstanden.
Ihr habt daraus keine Drogenkarriere gemacht, also keine Schmugglerkarriere
gemacht. Nee, ist auch anstrengend. Um
2 Gramm, Riesenerfolg.
Ja, aber man fängt ja immer klein an. Sehr so. Klein. Passt ja auch dann zu Jolly Roger so ein bisschen, dieses Piratentum. Habt dann statt einer Schmugglerkarriere ja weiter an eurem Punkrock, Rock'n'Roll Werdegang gefeilt. Und seid dann von diesem Festival ja immer weitergezogen und immer größer geworden so. Und jetzt mittlerweile ist Rogers ja ein Name, den man, wenn man deutschsprachige Punkmusik sich mit beschäftigt, die man kennt. Und jetzt ist es immer noch ein Spaßprojekt oder ist es jetzt langsam so, jetzt wollen wir es auch wissen. Jetzt wollen wir auch.
Jetzt macht keinen Spaß mehr.
Nee. wir müssen jetzt auch los.
Nein, aber ist es jetzt so, dass ihr jetzt sagt, so, okay, es ist zwar immer noch, macht immer noch Spaß, aber jetzt wollen wir es auch wirklich wissen und eines Tages.
Wir wollen es immer noch nicht wissen, aber wir haben richtig Bock, die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, auszunutzen und auszuloten. Ich glaube, es ist eher so dieser Nervenkitzel, wie weit kann man es denn noch bringen?
Wir werden ja auch
so,
oft
ohne
gefragt,
dass man sich irgendwie selber, weil immer dieses, jetzt wollen wir es wissen, fand das immer schwer. Da schiebt man sich irgendwie den eigenen Riegel immer noch so ein bisschen vor, habe ich das Gefühl, weil man sich den Erfolgsdruck, also du gibst ja einfach einen Druck, erfolgreich zu sein. Und ich will nicht erfolgreich sein, sondern ich will eine geile und eine schöne Zeit haben. Und was abliefern zusätzlich.
Ich finde auch, das ist ja was anderes als Popmusik. Ne?
Vielleicht wenn man Popmusik einfach das macht. Wort Erfolg anders. Kann auch sein. Erfolgreich. Du kannst ja auch erfolgreich sein mit ganz anderen Dingen.
Kein Musiker wird sagen, wenn du in den Charts auf Platz 1 landest, ist das schön für dich, und dann wird er sagen, nö. Natürlich ist es irgendwo da, aber ich glaube, keiner von uns hat so diesen super Anspruch, wir machen halt keine Popmusik, wir machen Punkrockmusik, das ist Nischenmusik. Also entweder gefällt das den Leuten, was wir machen, oder nicht. Wir machen keine Musik, um den Leuten zu gefallen, wie zum Beispiel dann Popmusik eher funktioniert. Und als Pop-Artist nicht auf die 1 zu wollen, halte ich für total dämlich. als Punkrock-Artist geht es einfach auch um wesentlich andere Sachen. Und ich meine jetzt für unseren Fall, das wollte ich gerade sagen, wir werden so oft gefragt, könnt ihr davon leben, was macht ihr denn noch sonst so und so. Wir machen alle viel. Also ich für meinen Part habe sowieso immer irgendwelche Projekte am Start, aber jeder arbeitet noch irgendwie. Ne? Der Dom gibt noch Schlagzeugunterricht, aber rein von der Theorie her könnten wir, wenn wir jetzt ein bisschen weniger Licht mit auf die Bühne nehmen oder so, könnten wir alle uns ein Gehalt davon zahlen, von dem man leben kann. Punkt. Kann man gerade so die Miete zahlen und alles. Das ist immer die Frage, was ist die Messlatte? Kannst du davon leben? Wie viel Geld brauchst du?
Ja, eben
also, genau was das. Reden wir? Reden wir über 12.000, 13.000 im Monat, im Jahr? Heißt das, ich könnte davon leben? Ab was kann man leben und so? Ne? Das ist immer so, das ist super schwer, sowas zu beantworten. Aber theoretisch sind wir auf jeden Fall jetzt an einem Punkt, wo wir uns auf die Band so konzentrieren können, dass wir auch sagen können, wir haben den Fokus darauf, es lenkt uns von nichts ab. Wir können jederzeit Festivals spielen, wann die auch reinkommen, die Anfragen. Wir können uns immer eine Tour planen, die einfach über 5, 6 Wochenenden jeweils 3 Tage geht, ohne dass uns irgendwas im Weg steht. Und das ist ja schon mal überhaupt ein Riesenluxus.
Also quasi ein Hobby, das sich trägt und ein bisschen Taschengeld abwirft. So könnte man es vielleicht formulieren. Macht keinen Verlust damit. So.
Nein, nee, das auf gar keinen Fall.
Schon lange nicht mehr. Aber wir waren ja auch immer schon eine Band, die ziemlich viel investiert halt auch. Ne? So, man kennt das ja auch ein bisschen so aus dem Umkreis kennen, wie das bei anderen Leuten oder anderen Bands gehandhabt wird. Und wir haben tatsächlich immer super viel investiert, sei es jetzt Crew oder Equipment gewesen. Und um einfach für jeden, mittlerweile sind wir auch 13 Leute, wenn wir losfahren, ne? Und jeder soll einfach eine schöne Arbeitsatmosphäre haben und Spaß bei der Sache haben. Und
ich wollte gerade sagen, das sind 13 Leute, die alle einen Tagessatz bekommen. Wir könnten mit 5 Leuten losfahren anstatt 13 oder 6. wir könnten die Hälfte der Lichtshow mitnehmen, wäre bei Punk vielleicht auch egal. Ne? Also mir gar nicht egal, aber ich glaube so rein in der Theorie, wie macht man eine Punkband und wollen wir jetzt damit Geld verdienen, dann könnten wir echt gut davon leben.
Ne? Also aber wir investieren da lieber eine gute Zeit für alle.
Ja. Ja, eben, richtig.
Inklusive uns, nach wie vor.
Und was mir beim Lesen über euch aufgefallen ist, ihr liebt Musikvideos.
Ja, Musikvideos mögen wir, ja. Tatsächlich.
Ja. Wie kommst du drauf?
Ja, es ist wirklich, wenn du dir das so anguckst, Singles versus Musikvideos, toppen die Musikvideos das um ein Vielfaches. Da habe ich gedacht, ach, das ist eine Band, die Musikvideos mag, was ja cool ist. Also das
voll. Also da haben wir uns tatsächlich seit jeher immer so ein bisschen versucht, am Hip-Hop zu orientieren, weil da kriegst du noch mehr Musikvideos. So viele kannst du gar nicht gucken.
Ja.
Und wir hatten damals auch immer eine ganz coole Crew am Start. Kai Özdemir, der unsere ersten Musikvideos gemacht hat, oder unser guter Freund Arek, der auch jahrelang, wenn nicht fast ein Jahrzehnt lang, ich glaube, der war länger dabei als Dom, bis er ausgestiegen ist.
Tourvideos. So auch Tourvideos
gemacht hat. Arthur hatte sich zwischenzeitlich auch super gut reingefuchst in diese ganze Videografie und hat dann viel Musikvideos für uns gemacht. Also wir hatten immer die Möglichkeit, auch das zu nutzen und hatten immer Bock drauf, dann auch dementsprechend den Output zu liefern. Ja,
ja, ist mir aufgefallen.
Ich liebe Musikvideos auch, das Problem ist halt
das Medium.
Ja, ich meine, mittlerweile hast du ja durch Internet und so, hast du ja Möglichkeiten, Musikvideos zu gucken, aber kennst du dieses wunderschöne Meme, wo irgendwie so eine Science-Fiction-Utopie gemalt ist und hat so sehr die Gesellschaft aus, wenn MTV weiter nur Musikvideos gesendet hätte? Nee. Das ist ziemlich geil, weil ich finde, so seit das sich verändert hat, ging es mit der Menschheit auch bergab.
Das stimmt.
Ja. Auf Messer kein Spannen ist ja auch einfach nicht mehr gegeben für so ein Musikvideo, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Ja, 15 Sekunden macht doch heute eigentlich keine Musikvideos mehr, man trifft sich heute eigentlich eher... Also jetzt mal Peilung, unser nächstes Album, 2, 3 hochgradige Musikvideos und der Rest ist eigentlich Real- und Content-Shoot. Ne? Auch mit Musikvideo-Atmosphäre, auch mit, aber du drehst lieber 20, 30, 30 Sekünder, wo nur der Refrain abgefilmt wird, den du mal posten kannst, nur die eine Strophe mit der und der Aussage und hast dann für ein Dreivierteljahr Material, um immer wieder den Song zu pushen, als immer wieder dasselbe Musikvideo zu posten, weil ein Musikvideo... Ich weiß nicht, es gibt die Leute nicht mehr, die YouTube regelmäßig anmachen, um einen Song zu hören und dann läuft das Musikvideo mit. Mittlerweile gibt es Spotify und so, das heißt, Musikvideo ist immer so dieser eine Impact, einmal zu zeigen, hey, wir meinen es ernst, wir drehen das nicht mit einer Handykamera, sondern wir haben eine krasse Crew dahinter, wir haben irgendwie Leute, die sich damit auseinandersetzen, ob das jetzt wie bei uns ist, in-house mit mir oder bei anderen Bands durch Kooperation, ist am Ende scheißegal. Es zeigt immer, auf was für einem Level bewegen wir uns. Aber ich glaube, die Zeit wird sich auch ändern.
Das ist also interessant. Reel-Format also und so halt dieses durch Social Media, durch Reels, ja. Diese 30 Sekünder, dass wir die Aufmerksamkeit für 3 Minuten Dauervideo gar nicht mehr haben.
Ja. Boah, also hat man schon, oder? Aber halt nicht im Alltag. Ne?
Ja, das stimmt. Genau. Also da musst du schon halt richtig Bock drauf haben. Ne? Genau. Also du meinst jetzt, um so mal zufällig drauf zu stoßen auf
falsches
euch.
Falsches Thema jetzt, aber Spectre Berlin Videos, also falsches Thema, weil es ist halt Rammstein auch, ne? Das sind Videos, ein Wahnsinn.
Ja.
Hat jetzt auch nichts mit Rammstein zu tun. Nö, das ist einfach Spectre Berlin, ist einfach crazy. Aber da geht halt in ein Musikvideo. Das Deutschland-Musikvideo hat, glaube ich, 1,3 Millionen gekostet. Ne? Also das sind auch Budgets. Wow. Aber das gucke ich natürlich komplett. Da ist auch, scheiße ich auch auf jede Aufmerksamkeitsspanne. Da ziehe ich mir abends 2-mal hintereinander rein oder 3-mal.
Das ja, ist ja, 20
eben. Minuten ja, vor. Das wollte ich eben auch nochmal sagen. So normal das halt geworden ist, ne? Dass man ja. So eine Fülle an Musikvideos bekommt, halt von ganz vielen Bands, auch teils Amateurbands, weil es einfach auch die Technik mittlerweile hergibt, dass man das super gut selber machen kann,
ja.
Kommt dann doch immer noch mal so ein richtiger Brecher, wo du dann denkst, wow.
Ja,
bei mir ist es schon sehr lange her, tatsächlich hatte ich das Gefühl, aber ich habe auch selten noch geguckt. Social Distortion damals hier, Machine Gun Blues, das ist schon uralt.
Das war geil,
auch, ne? Ja. Aber das war auf jeden Fall, da weiß ich noch, saß ich vor dem Computer
mit, Alter. Mit den Tommy Guns und so, ne? So
ja,
richtig
also.
Richtig krassen Film gedreht halt.
Da gibt's halt richtig fette Kurzfilme, muss man sagen. Ja. Ich denke gern zurück an Thriller Michael Jackson damals. Das war auch ein wunderbares auch Musikvideo.
Das stimmt.
Ja, also da gab's richtig klasse Sachen. Aber es ist geil, dass ihr das halt immer noch so verfolgt, weil heutzutage, ich sag mal so, Musikfernsehen gibt es nicht mehr, das heißt, man braucht kein Video mehr, um seine Platte zu promoten. Und früher ist man ja auf Tour gegangen, um die Platte zu promoten. Heute ist ja umgekehrt, man macht eine Platte, um dann auf Tour gehen zu können, um damit die Einnahmen zu machen, weil ihr habt diesen Wandel ja im Grunde komplett durchlebt. Als ihr angefangen ja. habt, gab es noch kein Streaming irgendwie und jetzt ist Streaming halt das Ding. Ihr seid ja also eigentlich perfekt reingewachsen, oder? In diese ganze Veränderung der letzten 10, 15 Jahre. In der
wir sind ja die Spacko-Generation, ne? Die alles mitbekommen hat irgendwie. Von allem eine Backpfeife.
Was seid ihr,
Set? Mit Modem aufgewachsen. Ich weiß nicht, Set sind wir?
Wir sind X.
Dann sind wir Set. Mit Modem aufgewachsen, aber trotzdem jetzt irgendwie voll im Nabel der Zeit.
Wir sind X.
Sind wir noch schwierig. X? Aber wir sind alle psychisch so ein bisschen... Haben alle einen Knacks auch davon.
Ich nicht. du am wenigsten.
Natürlich nicht.
Aber wisst ihr, warum das im Hip-Hop so Kultur ist? Und in anderen Genres nicht?
Ich glaube, die haben als erstes gecheckt, dass man das geil selber machen kann.
Hip-Hop hyped so erstens, total. Das ist ja Jugendmusik, seitdem wir auch jugendlich sind. Da hat es auch abgenommen damit, ich meine, wie viele Lederjacken und Irokesen gab es in meiner Stufe? Also das war ja damals schon Todpunk, ne, in der Hinsicht. Es ist einfach edgy. Die können auch recht schnell, also ich sag mal, das, wofür Hip-Hop damals stand, heute immer noch zu teilen, irgendwelche halbnackten Frauen und Autos und so, das lässt sich halt auch sehr, sehr schnell und gut und geil abdrehen. Das ist immer imposant. Man hat nie irgendwie große moralische Verpflichtungen in irgendwelchen Sachen. Ne? Ich glaube, es ist einfach erstens leichter. Es spielt ja auch genau damit. Ich muss zeigen, wie viel Geld ich habe als Hip-Hopper. So, als Rockmusiker muss ich erstmal gar nichts zeigen. Entweder will ich was erklären oder ich erzähle eine gewisse Geschichte und so, und das ist immer deutlich komplexer, als einfach nur zu zeigen, was ich habe. Deswegen kam es wahrscheinlich auch beim Hip-Hop deutlich früher.
Und ja. Es ist auch einfach schneller, also tatsächlich. Wenn wir uns im Studio treffen und irgendwie anfangen zu schreiben für eine neue Platte, Single, whatever. Also ich glaube, bis wir aufgebaut haben, ist schon das halbe Hip-Hop-Album halt schon fertig. Also einfach von der technischen Seite her.
Und das Video auch.
Es muss kein Schlagzeug aufgebaut werden, es muss nichts abmikrofoniert werden, es passiert bis auf die Stimme alles am Computer.
Eben. Wobei meine Lieblings-Hip-Hop-Band den
besten Studio-Schlagzeuger
der Welt hat, Questlove.
Ich wollte gerade sagen, das soll jetzt also auf gar keinen Fall irgendwie die Qualität von Hip-Hop-Musik
mindern. Nein, also es gibt ja auch durchaus...
Auch Beats sind ja auch mit ultra viel Liebe produziert, aber allein vom Aufwand, vom rekordtechnischen Aufwand her ist es auf jeden Fall
jetzt sind natürlich
viel mehr.
3MCs und 1DJ, fertig.
Ja, du kannst auch, glaube ich, dann The Roots nicht mit irgendeinem deutschen Gangster-Rap vergleichen.
Nö, aber die Sache ist halt die, wie gesagt, 3MCs, 1DJ, Beastie Boys, das reicht im Grunde für Hip-Hop. So, du brauchst halt nicht ein Schlagzeug, was ja schon alleine ganz viele Kanäle sind, irgendwie plus Bass, plus Gitarre. Es ist einfacher tatsächlich. Deswegen können beim Hip-Hop-Festival auch 20 Acts in einer Stunde auftreten und beim Rock-Festival ist die Quote ein bisschen geringer. Aber wo ihr gerade Hip-Hop ansprecht, auf eurer neuen Platte, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass sich die Genres so, wir machen jetzt Punk und Hip-Hop ist böse oder auch wir machen jetzt Metal, Punk ist böse. Das ist ja mittlerweile alles sehr viel homogener geworden oder sehr viel
heterogener. Fluider.
Ne? Also, ja, es geht ineinander über. Ihr habt ja auch schön auf eurer aktuellen Platte den Song Rapstar, der ja auch deutliche elektronische Anleihen hat. Wie kamt ihr darauf, damit zu experimentieren? War das so im Studio, ach komm, drück mal den Knopf und probieren wir mal?
Wir lieben 808s. Okay. Ja. Ja, wem 808 nichts sagt, das ist, wobei auch zu schwierig jetzt zu erklären. Googelt mal, was 808s sind. Das ist ein großer Bestandteil von Hip-Hop, einfach 808s, schon seit Ewigkeiten. Geht da um gewisse Bass-Sounds, auch Bass-Drum-Sounds und so. Und wir wollten, glaube ich, wo waren wir? Wir waren in Bochum bei Ecki.
Der Grundbaustein eigentlich des Liedes war, weil wir die letzte Platte bei Warner veröffentlicht haben und somit auf einem Major-Label waren. Und man kennt es ja immer noch irgendwie, dieser Verruf des Major-Labels. Und wir hatten uns zusammengesponnen, was wäre denn, wenn die sagen würden, ihr macht jetzt das und das und bla 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 und jetzt macht doch mal modern. Oder mach doch mal wie Machine Gun Kelly.
Ja, so. Okay.
Dann haben wir gedacht, hauen wir doch einfach mal so einen raus. So.
Aber hat auch trotzdem Spaß gemacht, oder diese Einflüsse mal?
Total, also und dafür steht irgendwie die neue Platte halt auch. Wir haben total viele Einflüsse, die dann wiederum auch daher rühren, weil Elias zu uns gestoßen ist, unser neuer Gitarrist, der ja hier Düsseldorfer Jung auch beim Plot früher war und super viel Hip-Hop-Erfahrung hat und Erfahrungen in Beats bauen und so. Und so haben wir uns dieser ganzen Geschichte von guten Sounds auch mal geöffnet und haben mal probiert rauszufinden, wie klingt es denn, wenn wir das nicht übermäßig einsetzen, weil es ist überall, das ist irgendwie unterstützend eingesetzt oder schmückt irgendwie die Lyrik ein bisschen aus, gerade bei Rapstar, die Autotune-Stelle. Mhm. Und und wir saßen halt im Studio und haben gedacht, ja, ey, es passt wie Arsch auf Eimer, so, das können wir auf jeden Fall bringen.
Das ist nämlich der Witz, so Subsounds und 808s finden sich auf dem ganzen Album. Ja. Im Ganzen.
Ja, eben.
Aber man hört es halt erst, wenn es so diesen trappigen Charakter bekommt, wo es irgendwo...
Wir hatten halt auch viel Zeit über die Corona-Phase und konnten uns das erste Mal so einer Platte so richtig, richtig, richtig bis ins allerkleinste Detail widmen, dass wir schon fast an dem Punkt waren, dass wir gedacht haben, oh, wir können nicht mehr aufhören, ist das jetzt noch gut oder nicht? Und dass wir sagen mussten, wir mussten jetzt mal einen Schlussstrich ziehen, weil vorher war es ja immer, wir waren auf Tour, Festivalsommer gespielt, wir haben ein bisschen nebenbei aufgenommen, haben vorproduziert, waren wieder auf Tour. Das heißt, das allererste Mal hatten wir so richtig Zeit, um auf eine Sache zu konzentrieren. Und dementsprechend haben wir das dann auch ausgenutzt.
Deshalb lagen auch 4 Jahre zwischen dem letzten Album und dem aktuellen Album. Ne? Also
klar, nicht, weil wir uns mehr Zeit genommen haben,
okay,
genau. Sondern weil Corona da war und wir es einfach mussten.
Okay,
weil während Corona eine Platte releasen, das haben wir jetzt auch schon ganz oft gesagt, ich kann dir außer die ganz, ganz großen Acts kein Beispiel nennen, bei dem das gut gegangen ist. Keins.
Nee.
Also nenn mir eins, das ist bis jetzt auch noch die Challenge. Nenn mir einen Act, der jetzt nicht, keine Ahnung,
was aber auch dementsprechend
Pink ist oder so.
Dementsprechend dann, ne? Hart für uns war, weil also das letzte halbe Jahr war dann schon so, ey, wir sind jetzt eigentlich fertig und komm, wir könnten jetzt und wollen jetzt auch.
Sitzen auf heißen Kohlen.
Total, ja.
Und, aber wir haben hier viele Sitzen gehabt, die es gemacht haben.
Ja, das ist richtig.
Tatsächlich. So, also ihr seid, glaube ich, die Ersten, die sagen, wir haben es nicht gemacht während Corona.
Ja, also nicht released halt.
Ja,
ne? Aufgenommen. Und
aufgenommen alles, schon. Aber die meisten haben auch während Corona released. Aber
ich weiß nicht, ich wollte das Feedback von den Leuten haben und wollte das live performen können. Und
das war auch dann immer das Schwere, was dann direkt danach kam. Ne? Und dann konnten wir nicht und dann gab es hier nur, weiß ich nicht,
Stream, Livestream, Release, ja.
Genau.
Da wird es auch wieder unromantisch und unschön ja auch teilweise. Ja. Man darf ja auch nie vergessen, so unwichtig Charts für uns sind, desto wichtiger sind Charts am Ende ja trotzdem für ein Festival, was uns bucht. Die Chartplatzierung, oh, geil, seid ihr mehr wert, ihr zieht ja auch mehr Publikum, ihr habt mehr Aufmerksamkeit, die Charts reposten euch, das ist jetzt auch beim letzten Album passiert, du landest in den Top 10, dann kriegst du einen Post von den offiziellen deutschen Charts. Ne? Also es ist schon, und auch Warner, ist jetzt nicht perfide, wir müssen auf jeden Fall, aber lass mal gucken, was jetzt geht, Jungs. Ne? Und das ist ein Corona-Release bei einer Rockband, die auch eine Tour dazu braucht und so. Fernab von unseren Vorstellungen, dass wir einfach gerne touren wollen und unseren Prioritäten, die wir dort haben, gab es ja auch andere Leute, die Prioritäten hatten bei dem Release. Und da fallen halt die Charts dann doch schwer ins Gewicht.
Wobei sie vor allen Dingen eigentlich zahlenmäßig gar nicht mehr so viel aussagen wie noch vor Jahren. Ne?
Wenn gar, jetzt, nicht. Gar nichts.
Das ist ja gar nicht mehr so krass, aber es ist halt trotzdem immer noch geil, wenn du halt in diesem Wettbewerb, wenn wir die Charts jetzt mal als
es ist ja trotzdem ein Verhältniswettbewerb.
Ja, ja, eben, genau.
Also auch wenn alle Zahlen sinken, ist es trotzdem noch ein Battle zwischen allen Musikern und wenn du dort auf der 1 bist, dann bist du der beste aller Musiker, die gerade releasen.
Genau, richtig, für die eine Woche.
Für eine Woche. Ist
auf Platz 1, nächste Woche irgendwie Platz 34.
Oder wie
aber Apache. Aber dann guckt doch gar keiner mehr.
Ja, richtig. Oder du bist die Amigos halt. Ich glaube, die sind so die, die sich noch lange oben halten. So.
Ja. Also ich habe letztens ein Apache Kurt Krömer Interview gesehen.
Boah, beste, sehr
empfehlen
oder?
Kann. Nein. Habt ihr das auch gesehen?
Nee, leider ich nicht.
Ist so geil. Guckt das schon mal gut. YouTube. So schön. Ich glaube, es sind auch nur 13 oder 14 Minuten. Da
ich kann nur noch 15 Sekunden, leider.
Nee, da musst du mehr aushalten. Da ist Apache irgendwie bei sich im Friseursalon oder so und Kurt Krömer kommt
ja,
dazu.
Doch, ich kenn's. Ja. Ich kenn's. Bei dem, also nicht bei sich im Friseursalon, sondern in dem Block.
Genau.
Unten im Keller, ja. Wo er ab und zu seinen Kumpeln Haare geschnitten
ja.
hat. Ne?
Ja. Ja. ja, und schneidet Kurt Krömer da auch die Haare und dazu.
Beides richtig dufte Typen.
So.
Aber ja, Apache schneidet sich selber nicht die Haare, weil der bleibt ja gleich.
Ja.
Ne?
So. So, ja. Aber da war mir, da ist mir erstmal
gut.
Diese Geschichte,
hey.
Gut. Da ist mir erstmal diese Geschichte klar geworden, dass der das erste Mal vor, ja. was waren es, 13?
Er hat sein drittes Konzert mit uns auf dem Deichband gespielt. Ich nenne jetzt keine Zahlen, aber er hat eine Summe bekommen, die geringer war als unsere. Apache.
Ja.
Und es war sein drittes Konzert, da hat er schon eine ausverkaufte Stadiontour gehabt.
Ja.
Und das Deichmann hat nämlich mit Apache verhandelt, als der noch nicht gehypt war.
Ah, okay.
Und so, der hat dann da das Konzert gespielt an dem Tag und da gibt es so eine witzige Story mit Marco, unserem Backliner, der pissen war. Und dann kam auf einmal Apache, weiß ja von nichts, der Junge ist 23, die Leute reden ihm die ganze Zeit an, du bist ein Superstar, du bist selbst Backstage berühmt. Der entscheidet erstmal gar nichts, der nimmt erstmal Tipps an, freut sich über alles, ganz, ganz charmanter und zurückhaltender Typ, so, aber ist halt mit einer Posse von 5 Bodyguards unterwegs. Deichbrand Backstage,
ja.
nicht bei den Leuten, sondern als Schutz vor den Musikern, die Autogramme von ihm wollen, ja, weil er so lange auf Platz 1 war. Und dann ist unser Backliner Marco pinkeln auf dem Backstage-Klo, also geht... Da gehst du pissen neben Dave Grohl.
Ja, ja, eben.
Ja, mal wirklich. Und neben Jared Leto. Das ist so. Und die haben keine Bodyguards. Ja, und dann kommt Apache mit dem Bodyguards.
Irgendwie schön.
Und Marco wundert sich, warum stehen da so viele Leute vor der Tür? Wir so, alles gut? Guckst du raus? Ja, Apache muss aufs Klo. Ihr müsst raus.
Geil.
Und der Typ hinten, gesagt, aber jetzt. Halt auf den Boden geguckt, ein bisschen verschüchtert. Marco, Saarländer Schnauze, guckt ihn an. Aber ich darf mir schon noch 30 Sekunden die Hände waschen, oder? Apache guckt ihn an. So, ja klar, Bruder.
Geil.
Selbst wusste gar nicht, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Aber das ist so, ich bemitleide und bewundere ihn sehr, Apache, also für alles, was er dort so durchmacht. Weil als 23-jähriger Bub und
ja.
dann Deichbrand, drittes Konzert glaub, jemals und dann vor 15, 16, 17, 18.000
Ja, ich glaube, das
Leuten.
Erste war wirklich, der ist auf die Bühne und stand auf seinem ersten Konzert vor 13 oder 14.000 Leuten. Also das ist ja wirklich,
ja.
also es ist doch verrückt. Also
als Solo-Act, der hat ja. keine Band, der hat nee. Auch keinen DJ, also doch, ein DJ steht oben bei seinem Bühnenset, aber der ist alleine auf ja. einer Bühne, die selbst für uns vier so viel zu groß ist, dass wir dort als Band ungefähr 6-mal drauf passen.
Na gut, würde, der ne? ist auch größer als ihr alle zusammen wahrscheinlich, ne? Der ist schon
bisschen.
Eine Erscheinung,
ich
glaub, oder?
Der ist 3 Zentimeter größer als ich nochmal. Also ja, der ist so 1,96.
Ach guck mal, der wirkt größer.
Ja,
ja
der ist also
ja,
wir unser, erstes Konzert haben wir gespielt vor 20 Leuten und wir haben jedes Lied 2-mal
gespielt.
Ja,
das war auch
ja.
gut. So, auch das ist schön.
Übrigens ja. im Keller von Ella.
Das hättet aber, ihr Apache ja mal erzählen können.
Aber ihr könnt ein T-Shirt drucken, auf dem steht, mehr Gage als Apache. So,
ja.
Das ist halt tatsächlich, das kann
das
Apache nicht mehr.
Demnächst ja. irgendwo bei euch draufdrucken, ja, wie
aber
schön
wenn der,
ist das.
Wenn der zurückschießt, dann sind wir am Arsch.
Richtig.
Tatsächlich, ja.
Aber kommen wir zurück nochmal zu diesen Einflüssen auf eurer aktuellen Platte, weil mich würde mal interessieren, weil wir kennen das ja in diesen Rockmusikgeschichten. Da sind ja die Fans alle nett, aber was Musik angeht, sind sie manchmal sehr wertkonservativ.
Mhm.
Ist es passiert bei euch, das ist doch kein Punkrock mehr. Ist euch
Nein.
das entgegengeschleudert worden?
Gar nicht.
Und das
geil,
ist schön, das freut mich.
Das ist tatsächlich, und da war ich wie früher auch so der eingefahrenste Mensch auf der ganzen Welt, der immer gesagt hat, so eine Sache wie Kreuzberger Nächte, geh mir nicht mehr auf die Eier, ein Scheiß muss ich so... Das können wir nicht machen. Das ist ja jetzt hier Entertainment. Das ist ja voll der Rotz. Das können wir nicht machen. Und das waren die Songs, die die Leute live am meisten abgefeiert haben. So, wirklich. Also, ne? Natürlich wollen wir eine Message rüberbringen und wollen Themen ansprechen, die uns super wichtig sind und hinter denen wir stehen. Aber wir wollen auch nicht 2 Stunden auf der Bühne stehen und dir eine Standpredigt halten. So, das ist auch, die Leute sollen Spaß haben, wir haben Spaß am Leben und wir haben Spaß tatsächlich auch Sachen auszuprobieren und den einen oder anderen Witztext zu machen. So, und freuen uns tatsächlich, wie die Leute darauf reagieren. Und da muss man mal einen riesigen Applaus geben an unser Publikum, die wirklich, du kannst die mit so vielen füttern und die verstehen einfach den Track oder den Hintergrund. Und selbst wenn es nur Spaß ist, ist es ja trotzdem, hat es ja eine rote Linie.
Mhm. Ja, Spaß. Oder die einzigen Menschen, die uns verurteilen, sind andere Punkbands.
Ja, okay. Ja.
Wenn überhaupt.
Ja, aber das so. Ist halt geil, dass das nicht passiert ist, weil Spaß ist natürlich auch unheimlich wichtig, weil wenn du nur den Zeigefinger auf der Bühne hast, ist es natürlich nicht so geil. Aber dieses
hört dir auch einfach keiner mehr zu dann.
Ja, irgendwann nicht mehr, richtig. Irgendwann ist vorbei. Aber dieses Spaßding zieht sich ja auch so und damit durch diese ganze, ja, ich sag mal, diese deutschsprachige Punk-Rock-Szene, wo man immer das Gefühl hat, das ist so eine Riesenfamilie. Ingo Dunert auf eurem letzten Album dabei, untereinander ist das ja ein Riesending. Also man könnte ja ein Festival nur mit deutschsprachigen Rock- und Punk-Bands machen und das sind alles Kumpels so ungefähr. Ist zumindest meine externe Wahrnehmung. Wie sieht es aus interner Sicht aus? Ist das so, dass man so das Gefühl hat, so hey, das sind zwar auch Mitbewerber auf Chartspositionen, aber eigentlich ist das eine große Familie, die deutschsprachige
Rockszene? Ja, das auf jeden Fall. Dieses Mitbewerbertum kommt da gar nicht vor.
Zumindest ich weiß nicht, ob ich Kreisen, Kumpels
in denen wir uns bewegen würden.
Das tatsächlich, ist so das, wo ich gerade überlegt habe.
Wir sind jetzt ja seit mehreren Jahren immer mal wieder auf Matzen gestoßen, zum Beispiel. Und Sebastian Matzen habe ich damals kennengelernt, irgendwann, als wir das, ich glaube, da haben wir die Sonderschule und wir haben irgendwie gespielt, ich glaube in Münster war das. Und da habe ich mich noch mit ihm, habe ich gesagt, so, wir müssen jetzt, meine Freundin, das ist ein riesig großer Fan, wir müssen jetzt mal ein Foto machen. So.
Ja,
mach Sebastian ich eigentlich, ne? Und ja. Seitdem ist tatsächlich, durch immer sich wieder mal sehen und dann irgendwann mal Handynummern tauschen, ist da so eine wirklich gute Freundschaft entstanden.
Haben wir ein Feature mit dem gehabt
damals. Und das ist tatsächlich, das schätze ich sehr. Und aber auch so, wie du schon sagst, du hast schon recht, das ist ein großer Zirkus, der eigentlich das ganze Jahr, gerade im Festivalsommer siehst du es sehr stark, so, der das ganze Jahr über unterwegs ist, man trifft sich immer wieder, man kennt sich mittlerweile und das ist aber auch das Schöne daran. Und vor allem nach Corona ist es schön, dass alle noch da sind.
Mhm.
Auch die Techniker der verschiedenen Bands und genau.
Ja, die Pappnasen wieder zu sehen nach Corona war tatsächlich etwas sehr Schönes, auch so bei uns in den Produktionen. Das war halt echt so nach dieser Pause, Familien, das war wie Klassentreffen. So, das kann man genauso sagen. Wie war denn euer Festivalsommer eigentlich?
Sehr gut.
Geil.
Total geil.
Geil. Ich wusste auch, witzigerweise, wir haben vor 2 Wochen auch mit Matzen gespielt. War auch geil. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch an den ersten Platz.
Genau.
Charts. Die haben es ja geschafft jetzt.
Stimmt.
Ja,
die Konkurrenz.
Ist auf ja, Platz 1. Die Konkurrenz.
ja. Belebtes Geschäft.
Ne? Witzigerweise auch wieder Konkurrenz. Wir waren ja letzten Monat, habe ich bei Sebastian und Lisa noch geschlafen in Berlin. So, weil auch ein Podcast aufgenommen, also meinen Podcast. Die allgemeine Bandszene, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, ist, glaube ich, sehr, sehr cool verwachsen. Und man gibt sich auch immer eine Möglichkeit, sich näher kennenzulernen. Aber ich glaube, es wäre geheuchelt zu sagen, dass wir alle Best Friends sind. Ne? Also man weiß immer noch, was da irgendwo in der Prioritätenliste oben steht, wenn man Features macht und so. Und das macht man nicht einfach nur, wenn man sich so gut versteht und so, sondern weil es musikalisch einen coolen Vibe gibt. Der eine ist ein cooler Songwriter, wir wollen mal einen Song zusammen machen und so. Da ist ja auch viel, viel Leidenschaft im Musikerbusiness dabei. Ja, es gibt nur eine einzige Band, mit der wir uns bis heute nie wirklich unterhalten haben und die uns bis auf alles abgöttisch hasst, sogar bei Festivals sagt, scheiß auf Rogers und scheiß, es ist Montreal. Ja. Das wissen wir bis heute nicht. Die haben schon unseren Manager auf Kingstar-Partys in Hamburg beschimpft als Spasti und Hurensohn und so.
Was?
Und wir wissen überhaupt bis heute nicht, was da los ist. Wir haben 3-mal Hallo gesagt.
Vielleicht können wir das mal aufklären. Investigativ,
ja,
das Tobi.
Ja, wir müssen du Montreal hast doch da,
ist auch primär, du hast es ist doch primär, ich muss Montreal in Schutz nehmen. Ich glaube, es ist primär Hirsch.
Okay,
so, aber es würde mich freuen, bitte, mit dem mal an einem Tisch zu sitzen. So.
Und das organisieren wir dann, dann machen ja, wir hier
dann den Arm drücken.
Genau. Und ich bin ja Barbara Salesch.
Sehr ja gut. Da musst du aber auch so eine Richterrobe anziehen.
Irgendwie. Sichterin Rhabarber Wale.
Geben Sie mal nicht genug Punk. Das kann ich jetzt schon sagen. Geben Sie mal nicht genug Punk.
Okay.
Das ist noch, es gibt noch viele, die unter Punk etwas ganz Bestimmtes verstehen. und, glaube ich, bei uns ganz oft missinterpretieren, warum wir Dinge machen.
Gut.
Da könnt ihr vielleicht fand der Rapstar scheiße.
Wer ja, weiß, genau, da könnt ihr vielleicht einfach dann so ein Hilfs... Liebe Tote Hosen, man wirft uns vor, wir sind nicht mehr Punk. Könnt ihr uns ja, helfen?
Genau. Herzlichst eure Rolle. Was hättet ihr gesagt?
Skript ihr gemacht, genau, richtig. Jetzt habt ihr etwas gemacht, ich will jetzt nicht mit den Hosen vergleichen, aber ihr habt auch Trikotsponsoring gemacht.
Ja.
Und zwar nicht beim Fußball, sondern bei den Handballdamen.
Bei den Handballdamen.
Wie kam das?
Fortuna Düsseldorf. Aileen, eine gute Freundin mittlerweile von mir und allen tatsächlich, die haben wir kennengelernt 2000, ich weiß nicht mehr. Muss auch schon über 10 Jahre her sein. Locker. Da haben wir gespielt, ein wunderschönes Festival in Nordenham. Das ist ungefähr bei Bremen oben.
Stimmt,
und da stand Papa. Sie und ja, hatte ja irgendwie so ein selbstgemachtes Jolly Roger T-Shirt mit so einem Songtext. Ich glaube, von Alles für Nichts oder sowas an. Und von daher kennen wir sie irgendwie so ein bisschen. Und sie ist dann irgendwann mal von Bremen nach Düsseldorf gezogen und ich bin gerade aus meiner Wohnung raus. Und dann habe ich gesagt, hey, hier gibt es eh keine Wohnung, nimm doch meine. Und so ist der Kontakt irgendwie noch ein bisschen näher zustande gekommen. Und die wiederum hat bei Werder Bremen gespielt früher und spielt jetzt bei Fortuna. Und war seit jeher ein Riesenfan und hatte dann irgendwie mal angedacht, ja komm, lass doch mal versuchen, ein Trikotsponsoring ranzubringen. Und ich habe tatsächlich auch witzigerweise eine ganz geile Verbindung zum Handball, weil mein Vater früher Trainer vom SV Versten 04 war.
Oh, ne? Okay.
So, wo ich auch das eine oder andere Spiel gemacht habe. Und ich finde Handball eh viel cooler als Fußball, muss ich dazu noch gestehen. Und da habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Let's go. Das ist machen.
Verstehe ich.
Und wir sind mega froh, mega happy. Das ist immer eine schöne Sache, wenn wir sonntags von Tour zurückkommen. Der Zeit hat, so, der trifft sich auf jeden Fall 2 Stunden später, nachdem man sich am Bus verabschiedet hat, in der Halle wieder. Und kippt sich noch seine 3-4 alt und guckt den Mädels beim Gewinnen zu. Macht sehr viel Spock.
Ja, geil. War auch eine sehr witzige Kombi tatsächlich, weil Aileen damals, also Fortuna, ich habe ein Fitnessstudio hier in Düsseldorf, Fortuna ein oder anderthalb Jahre vorher auch bei uns angefragt haben, wegen Aileen, glaube ich. Ich weiß es bis heute nicht ganz so genau, aber sie scheint ein Draht zu sein, weil sonst wären die vielleicht gar nicht auf uns gekommen, ob die haben Coaches gesucht, die Saisonvorbereitung machen und so alles.
Ah, okay.
Und damit einher geht eigentlich immer ein Plakatsponsoring bei den Spielen. Da ich aber so null Handball bin und auch Fußball nicht und so, war das alles, ne, also die Athletenschmiede sozusagen war in diesem Sponsor-Ding drinne. Und ich glaube, irgendwann kam Aileen dann auf die Idee, es wäre doch voll, voll geil, wenn die Rogers auch, ne, weil da war sie, glaube ich, schon Nachbarin von dir und so. Und dann war das ein recht kurzer Weg, glaube ich, auch mit dem Trainer. Das war total sympathisch, weil Athletenschmiede kennen wir alles und so, Arthur kennen wir, aber ja, war Band, wusste der Klaus damals übrigens, ne? Ich weiß, ist immer noch Klaus, ne? Ja. Wusste der überhaupt gar nichts. Und da ich aber der Hinterkopf ja war, Kri feiert ja auch Handball, war das ein No-Brainer sozusagen. Aileen, schnack kurz mit Kri, haben wir, denke ich mal, auf jeden Fall Bock. Ich kenne mich nicht aus, aber let's go. Doppelsponsoring.
Sind Trikotverkäufe der Damenabteilung Handball Fortuna ja in die Höhe geschnellt seit eurem Trikotsponsoring?
Das auf jeden Fall.
Ja, du Schatz gemacht, ja.
Sind aber auch wunderschön.
Ja, das ist tatsächlich. Richtig. Tatsächlich.
Das Krasse ist, wir hätten es fast geschafft, ein Interview mit einer Düsseldorfer Punkrock-Band zu führen, ohne die Toten Hosen zu erwähnen. Hat nicht ganz geklappt, aber das wird, glaube ich, sowieso nie funktionieren.
Haben sie auch verdient.
Muss nur ja Austern bestellen, dann kommen die bestimmt.
Wahrscheinlich. Aber wie ist das denn? Ich hab ein Interview von euch gelesen in der, ich glaube, es war in der Rockhard oder im Metal Hammer. In einer von beiden Seiten war ein Interview mit euch, wo natürlich auch das Tote-Hosen-Thema kurz aufkam. Nervt das, wenn man eine Punkband aus Düsseldorf ist, wenn man ständig mit Campino, Andi, Breiti, Womm,
der Mann.
Ja, richtig. Campino, Andi, Breiti, Womm und Kuddel verglichen wird.
Hat mich tatsächlich noch nie genervt und hat aber auch irgendwie aufgehört, was er anscheinend dazu beigetragen, also was anscheinend sagt, dass wir unseren eigenen Stil mittlerweile entwickelt haben und dass die Leute wirklich Rogers hören und nicht die Toten Hosen. Ganz früher, als wir angefangen haben, und das habe ich mich immer gefragt, warum haben die Leute mir das gesagt, haben mir immer alle gesagt, ich würde klingen wie Sammy.
Amara,
und ich würde ja versuchen, ihn zu kopieren. Aber, ich sage es dir, ich kenne bis heute 2 oder 3 Broilers-Lieder. Ich habe dieses Band tatsächlich, ich mag es immer, wenn ich jemanden von denen treffe. Ich habe die Musik, habe ich zumindest nicht verfolgt. Ich kann doch nicht mal sagen, ob es nicht mein Fall ist, weil ich es nicht gehört habe. So, und
ich hau uns jetzt mal richtig in die Pfanne. Chris ist ja auch der einzige von uns, der jemals Toten Hosen gehört hat. Also es ist ja, es gibt ja keinen von uns, der Toten Hosen feiert.
Habt ihr die Ärzte?
Also gar nicht, weil wir sie schlecht finden oder so.
Aber war nicht
war
euer
nie
Ding.
Unsere Mucke. Ah, nee, Ärzte auch nicht. War einfach eine andere Zeit. Als ich jugendlich war, habe ich keinen deutschen Punkrock gehört.
Sondern?
So System of a Down habe ich gehört. Es kommt bald eine sehr interessante Doku raus auch, wo Kri und ich auch zum Interview waren. Da erzähle ich einiges über meine Jugend.
Okay.
Auch ungeschönt. Ich habe auch viel Hip-Hop gehört und so. Ne? Ich war so Sensation Seeker. So. Ich fand alles geil, was irgendwie aufregend war. Und da hat deutscher Punkrock damals überhaupt nicht zugehört. So. Also es gibt keinen Einfluss bei uns, der von den Toten Hosen kommt. Außer Kri vielleicht. Und Kri wurde immer nur vorgeworfen, wenn überhaupt, dass er klingt wie Broilers und er interessiert sich scheiß für die Broilers. Also das war immer ein sehr, sehr interessanter Mix, weil wir konnten immer nur sagen, ja, cool, aber woher kommt das? Und ich bin tatsächlich irgendwann mal mit der U-Bahn gefahren und habe mir gedacht, wenn man jetzt jeden Tag, Broilers waren auch im Konsum, ne?
Ja.
Und auch die Toten Hosen haben da ja ihren Komplex, Bürokomplex auch mittlerweile. Wenn man jeden Tag dieselbe Strecke fährt, dieselben Leute sieht, in derselben Stadt lebt, hat man vielleicht auch einfach dieselben Assoziationen zu Dingen, dieselbe Inspiration teilweise, man sieht dieselben Dinge, man hat dieselbe Altstadt und so. Das kann ja auch sein, dass daraus einfach eine Ähnlichkeit irgendwann entsteht. Selbe Eindrücke, selbe Inspiration, alles ist gleich. Vielleicht entsteht dann auch in einem Genre einfach eine ähnliche Musik. Also Düsseldorfer Punkrock hat ja mittlerweile echt schon einen Stempel, so, ne?
Ja.
Zum Glück.
Das klingt nach einem Thema, wenn du dann später irgendwann mal dann Zeit hast, eine Doktorarbeit zu schreiben, könntest du, glaube ich, da so musiktheoretisch irgendwie über genau das finde ich ein sehr, sehr
interessantes Stadtästhetik in Verbindung mit.
Ja, du stichst bei Doktorarbeit und mir in ein Nest.
Ja, aber weil wenn, wieso hast du eine noch da rumliegen, die nicht fertig wird?
Nein, aber weil ich immer ganz so viele, gerne,
die schon fertig
weil
sind
ich ja immer so gerne philosophiere über Themen und immer da so tief drauf einsteige, gibt's einen Running Gag, dass ich eine Doktorarbeit über das geschrieben habe.
Also von daher.
Nee, ich fand das sehr schlau.
Ja, aber wenn zum Beispiel Hamburg, die ganze Hamburger frühere Hip-Hop-Szene, Toben ja. und Bo und
alles ähnlich.
Alles sehr ähnlich,
alles, das stimmt. Fettes Brot und, ja. und wer da alles noch dabei ist halt. So Beginner, genau, richtig.
Ja. Die Leute denken ja immer, Kreativität kommt davon, dass man eine weiße Wand anguckt.
Fischmob.
Aber ist ja nicht.
Nee, eben.
Eine Kreativität ist ja einfach nur eine Neubildung aus allem, was ich aufsauge. Je mehr ich aufsauge, desto mehr kann ich auch kreativ sein. Je weniger ich aufsauge, je mehr ich ein geregelten Alltag nachgehe, desto unkreativer werde ich auch und so. Deswegen brauchen Kreative auch manchmal so eine Kreativpause, neue Einflüsse, mal einen Urlaub, der einen irgendwie anders beflügelt und so. Und ich glaube wirklich, dass das, was einen umgibt und auch die Menschen, die Freundlichkeit und das auch in NRW allgemein oder im Rheinland, andere Musik entsteht als im Norden oder im Osten. Oder ne? Das ist ja. einfach...
Ja.
Definitiv. Also das ja. Würde ich auch genauso unterschreiben. Stichwort Kreativpause. Kri hat mir vorhin bei der Kippe erzählt, dass ihr tatsächlich ein bisschen Pause jetzt mal so macht Ende des Jahres nach
Live-Pause.
Live-Pause.
Einfach so.
Einfach mal Eierschaukeln.
Gönnen wir uns. Ja. Ja, bis Februar. Da geht's wieder auf Tour.
Bis Februar, dann kommt große Rambazamba und Randale-Tour. Dadurch, dass wir jetzt, wir kommen leider wieder viel zu sehr auf dieses Corona-Thema, aber es hängt einfach immer noch hinterher.
Es ist
leider
da, ja.
Es ist leider einfach da, es hat 2 Jahre unseres Lebens eingenommen.
Wir haben dieses Jahr noch Shows nachgeholt, also Festivals von Corona-Zeit.
Genau. Und hatten tatsächlich, wir haben letztes Jahr ja die 10-Jahres-Tour gefahren, weil wir 10-jähriges Bühnenjubiläum hatten und hatten dementsprechend einen wunderschönen Aufhänger für die Tour, weil wir mit der Platte noch nicht rausgekommen sind und haben dann den Rest der übrigen Konzerte von vor 3 Jahren noch dafür genutzt, dann einfach eine Promotour zu fahren für die Platte und möchten jetzt dementsprechend natürlich nächstes Jahr nochmal fett mit der Platte auf Tour gehen. Und das wird dann im Februar passieren und dieses Jahr wird das allererste Mal sein, seit Ewigkeiten gefühlt, dass wir uns mal den Herbst freigenommen haben und gesagt haben, wir lassen jetzt alles mal erstmal auf uns wirken.
Was macht ihr in der Zeit?
Wir haben übernächste Woche unser letztes Konzert für dieses Jahr.
Ich muss ganz dringend unser Studio renovieren, denn er hat seit einem Dreivierteljahr kein Mensch mehr gesaugt.
Renovieren, ich muss Moment, saugen. Aber,
könnt ihr euch nicht mittlerweile als Rockstar so einen Roboter leisten? Come on.
Habe ich noch gesprochen.
Von Makita. Noch über den Messe-Roboter, ja.
Nee, dann fährt er da lang, dann saugt er alles ein, was er nicht darf.
Überall Hubbel.
Überall Hubbel. Also, darüber müssen wir nochmal uns treffen für eine eigene Sendung. Über
Staubsauger.
Über Staubsauger und die.
Was machen wir da? Urlaub.
Urlaub.
Ja, dann, wenn ihr Urlaub macht, können wir ja nicht. Da ist ja Festivalsaison.
Ja, ja, richtig.
Wir können das ja nie Urlaub machen eigentlich.
Das ist tatsächlich auch so eine Krux dann, ne? Weil ich meine, man muss ja, geht uns ja so, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, man muss ja arbeiten, wenn andere Spaß haben.
Ja.
Aber es ist halt auch geil eigentlich.
Eigentlich ja, wenn man sich dann die Zeit frei nimmt, wo andere arbeiten.
Ja, ja, klar.
So, was zum Beispiel, wir nicht machen.
Ja, aber wir haben ja auch Spaß, wenn andere Spaß haben.
Das richtig, aber man hat auch vormittags frei einfach gerne mal.
Ja. Es ist halt während der Festivalsaison schwierig, am Stück sich Urlaub zu nehmen. Man könnte das unter der Woche machen, aber wir, wie Kri auch schon vorhin gesagt hat, wir sind ja nicht so, dass wir nur an unser eigenes Wohl denken, sondern wir haben auch eine Crew, die da mitfährt. Das sind Veranstaltungstechniker dabei. Wir bieten denen einen Arbeitsplatz. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, ich bin jetzt anderthalb Monate in Thailand, leck mich am Arsch, wir haben ewig durchgearbeitet, dann heißt das auch anderthalb Monate für Menschen bei uns zumindest, keinen Job und so. Und das kann teilweise dann doch schon ins Geld gehen auch, so unromantisch das klingt. Ne? Das ist so, wir haben da eine gewisse Verantwortung auch für uns, die wir tragen.
Finde ich halt geil. So, weißt du, ich sehe euch immer noch, und das ist jetzt so Altherrending, ich sehe immer noch die kleinen Jungs vor mir, die damals beim Hochschulradio saßen und die erzählen jetzt was von Verantwortung gegenüber Mitarbeitern. Das ist so ein geiler Schritt, Arthur.
Wir sind die auch noch. Wir sind aber noch die kleinen Jungs.
Ja, wenn du jetzt grinst, sehe ich ihn auch. Ja. Geil. Nicht schön, aber müssen wir jetzt eigentlich, wenn ihr dann jetzt auch Pause macht, dann promotet ihr euer letztes Album. Wie lange müssen wir denn warten, bis das nächste Album kommt? Keine 4 Jahre, oder?
Na, auf gar keinen Fall.
Nee, 4 Jahre auf gar keinen Fall. Aber, wie eben schon gesagt, wir setzen uns keinen Druck. So, wir werden jetzt einfach weitermachen und auf jeden Fall die Pause auch dafür nutzen, wieder ins Songwriting zu gehen.
Es wird wie vorher irgendwie sportlich bleiben.
Ja.
Also alle anderthalb, zweieinhalb Jahre, glaube ich, sollten wir uns selbst auch, ohne uns da Druck zu machen, da ist nicht viel Druck dabei, ne?
Aber jetzt genießt doch erstmal Rambazamba und Randale.
Du hast natürlich, klar, aber du weißt, der klassische Musikjournalist, wann kommt denn die neue Platte?
Ja, klar, so, natürlich.
Nachdem Tobi. Die Stones ja auch jetzt gerade ganz frisch ihr neues Album angekündigt haben.
Spiel doch mal eine Runde Playstation und wart ab.
Ja, also, okay, gut. Spätestens Herbst 2025.
Ja, okay, oder halt 2028.
Jetzt der Druck schon wieder da.
Jetzt der Druck schon wieder da.
Jetzt schon wieder, wie es im Nacken sitzt.
Ja, wenn ihr dann auf Tour geht nächstes Jahr, welche Termine liegen denn hier in der Nähe? Was habt ihr denn da? Können wir ein bisschen Promo machen noch? Wir sind ja schon jetzt fast wieder Mensch, die Zeit rast.
Ich hab noch Fragen.
Du hast noch Fragen. Ja, dann hole ich mir jetzt was zu trinken, dann bereite vor, welche Fragen du stellen willst. Mhm. Spielt ja bestimmt vielleicht in Düsseldorf, denke ich mal.
Ende des Jahres, ja.
Wer weiß.
Können wir jetzt schon sagen.
Köln, 2.3. So, das ist schon mal
das Nächste. Haben wir noch in Essen,
Essen, 30.3.
Mhm. Ja.
Dann sind wir schon wieder in der Festivalsaison. Das dauert noch.
Okay.
Aber Düsseldorf vielleicht, wer weiß. Mal gucken, ich denke schon.
Ah.
Mal schauen. Könnte sein.
Mhm.
Wir wissen es nicht.
Mhm. Das klingt nach, einer vielleicht etwas größeren Nummer.
Wer möglich.
Weiß. Mhm. Philipshalle könnte dieses Jahr im Dezember frei sein, oder?
Ist die Philipshalle so erstrebenswert?
Nee,
also aber offener Talk jetzt.
Ich weiß es nicht. Ich habe kein Musikerfeeling in mir. Ich stehe da als Rezipientin.
Fühlt sich immer an wie die größere Location.
Ich finde,
aber ich würde lieber zweimal Stahlwerk spielen.
Wenn es dann nicht so warm ist wie auf dem letzten Konzert, auf dem richtig. Wir waren.
Das ist richtig. Bei Heavy Saurus im Stahlwerk war es
Heavy Saurus. Kleine Kinder, denen der
Schweiß. Ja, aber Schweiß, geile Band.
Geile Band,
wirklich. Mega gut, war ein geiles Konzert, aber es war wirklich sehr heiß.
Ja,
ja gut, Philipshalle hat halt immer noch, ich meine, deswegen, wir sagen immer noch Philipshalle, so. Das Ding heißt seit 10 Jahren nicht mehr so.
Das oder
noch
länger. So,
wir sagen immer noch Philipshalle, ist halt immer noch so ein legendäres Ding irgendwie.
Stimmt schon.
Gerade so, es ist halt Philipshalle. Keiner verbindet damit mehr einen holländischen Elektronikhersteller, so, weil das
nicht einfach
Philips alle heißt.
Ja.
Wo es jetzt mittlerweile auch leckeres Altbier gibt.
Ja, Gott sei Dank.
Finde ich sehr geil, dass die jetzt Ürige haben.
In der Philips. Ja, ich bin da schon wieder der unromantische Antipunk, weil ich die Miete kenne von dem Laden.
Okay,
alles klar. Ist einfach, ja, und der Sound ist auch nicht cool. Also man muss schon sich sehr viel Mühe geben. Wir geben uns ja auch beim Stahlwerk immer sehr viel Mühe, eine eigene PA reinzuhängen. Mit einer Delay-Line, für alle, die das nichts sagt. Das ist nochmal eine Satellitenboxenanlage weiter hinten, damit alles mit dem Hall und so ausgeglichen werden kann. Wenn man das in der Philips-Halle machen will und den Leuten wirklich einen geilen Abend bieten will,
ciao, schwierig. Bruder.
Ja, der Rum ist richtig scheiße, den die da ausschenken. Das ist schwierig.
Ich trinke keinen Rum auf Konzerten.
Aus statistischen Gründen müsste es halt leider stattfinden.
Ja.
Mhm. Weil ich meine, also ich glaube, es fehlt uns noch der ISS-Dom und die Philips-Halle. Ich glaube, dann haben wir alles
bespielt.
Eine Location in Düsseldorf, die wir nicht bespielt hätten.
Mhm, tatsächlich. Wir haben sogar im Pretty Wacken damals gespielt und so.
Oh Gott, okay, alles klar.
Naja, wir haben schon wirklich.
Ja, wirklich,
ich glaube, wir haben jede Bühne Düsseldorfs durch.
Ja, guck mal, dann muss es.
Das müssen wir mal nachforschen. Das ist eigentlich voll der geile Fun Fact. Was gibt's denn hier noch für Bühnen? Tonhalle haben wir noch nicht gespielt, ist aber auch gut so.
Ja, okay. Tonhalle, stimmt.
Das ist einfach nicht gemacht für
ja,
Rockmusik. Also doch, die Toten Hosen haben da ja, aber die haben, glaube ich, ihr Akustik-Set.
Aber das war ja dann das, genau, das Akustik-Unplugged-Ding.
Das ist einfach nur schön. Also da geht man hin, um einfach nur was
Schönes. Ich würde mal gerne ein Konzert in der Deutschen, also hier in der Oper spielen, in der Düsseldorfer. Das finde ich geil, tatsächlich. Ist halt
ja, die wird ja demnächst abgerissen, von daher Abrisskonzert mit euch sollten wir mal vielleicht lieber statt Düsseldorf,
wenn ihr das hier hört. Ultra geil, genau, stimmt. Das einfach die Sitze wegreißen.
Den du jemals machen kannst.
Ne, eben, Abrisskonzert. Und dann ein wirkliches Abrisskonzert.
Let's go. Weil die Location, ich meine, ich bin überhaupt kein Fan von Opern. Wirklich, kannst du mich mit jagen. Und nicht, weil ich ein Kulturbanause bin, sondern einfach, weil die mich die ganze Zeit anschreien. Und ich verstehe kein Wort, weil die Hälfte ist italienisch. So. Boah, ist immer so theatralisch auch. Aber die Locations von Opern sind natürlich geil. Ne?
Das ist richtig, wobei die Frage ist, Oper oder Musical? Da wäre jetzt halt die Frage, was ist halt...
Oper.
So,
also Musical hören, Oper spielen.
Okay. Ja gut, ich würde, bei Musicals ist halt auch... Ich meine, Oper ist ja im Grunde, ist ja ähnlich wie ein Musical tatsächlich.
Ja.
Nur, dass es, ja, vom Ding her ist ja ein Musiktheater.
Okay.
So rein. Das meine ich halt. Nicht inhaltlich.
Ja.
Nicht inhaltlich, sondern halt so von der Machart her, sage ich mal.
Nur das bisschen weniger Bühnenbild vielleicht bei Opern, ne?
Das stimmt, richtig.
Ich glaub, wobei, kommt Fokus doch auf die Oper an.
Doch.
Ich mochte die Zauberflöte von Mozart sehr gerne als Kind. Ich weil die war auch auf Deutsch, die habe ich auch verstanden. Die mochte ich tatsächlich, die Oper. Ja. Die fand ich irgendwie cool. Und ansonsten habe ich mit Opern, muss ich halt sagen, hier, den Opa, den Typ von den Fortuna-DJ, den mag ich auch. So, das ist mein Lieblingsoper.
Ich bin,
Was ich mit mag Opern
nicht Tchaikovsky sehr.
Ist ein Nussknacker, ne?
Mhm.
So. Und ich vielleicht zu Hause wieder haue, wenn meine Frau das hört, weil meine Frau meine Kulturbanausität auch wirklich hasst.
Ich möchte unbedingt einmal wirklich im Ballett Schwansee sehen.
Oh,
weil ich glaube,
das ist aber, glaube ich, auch echt schön.
Ich glaube, dass das einfach wirklich schön ist und ich werde weinen dann, weil ich vielleicht auch ein riesen Billy Elliot-Fan bin von dem Film. Und er springt ja am... Ach, das ist einfach, könnte ich jetzt mal heulen, wenn ich daran denke, wie er da rausspringt.
Ja, das kann ich auch. Wenn Billy Elliot da rausspringt und more, more, more schreit, finde ich total geil. Das ist tatsächlich so... Liebe den Typen. Ich finde ihn großartig. Ach, Entschuldige, nein, du meinst diese Popsängerin. Ach so, okay. Ach, pardon. So schlechte Wortwitze. Stell du mal wieder die richtigen Fragen. Du hast ja dich ja richtig vorbereitet.
Ich habe mich richtig vorbereitet. Und zwar...
Hat 32 Folgen gedauert.
Entschuldigung. Ich bin jede Folge die Vorbereitete, weil ich nämlich keine Leute im Hochschulradio hatte.
Oh, ich habe mir das alte Interview durchgehört. Nein, habe ich nicht, aber ich muss es jetzt, ich habe Bock, es rauszusuchen.
Ich habe vorhin noch gesagt, das ist dein Signature-Move. Das ist wie damals im Ferienlager, ist Tobis Satz in dem Podcast im Hochschulradio.
Aber pass auf, ich werde dieses alte Interview mit Notaufnahme vom Hochschulradio, ich habe das garantiert noch zu Hause auf irgendeinem Tonträger. Ich werde mal gucken, ob ich das dann irgendwo hochlade und irgendwie verlinke. Ich schick's euch vorher nochmal, ob ihr sagt, ey, das ist in Ordnung. Aber das ist, glaube ich, geil. Ich glaube, das ist geil. Ich habe das irgendwo noch auf Minidisc, aber ich muss den Böhm fragen. Der hat's garantiert. Richtig, irgendwo habe ich das noch.
Ja.
Ey, no risk, no fun. Mach einfach.
Machen wir einfach. Sehr geil.
Also ich bin ja Riesenfanin von Schlager im Punkgewand. Darf ich irgendwann auf eine Die Roberts-Tour hoffen?
Boah. Vielleicht wird es sogar irgendwann so eine Art, so ein Follow-up geben zu den Roberts. Vielleicht haben wir ja nochmal Bock, irgendwann so eine Coverplatte zu machen mit unseren Brüdern. Aber
unseren guten Freunden.
Von den Roberts.
Von den Roberts. Ja, tatsächlich.
Boah, hast du die Platte zu Hause?
Nein.
Ah, schade, weil ich hätte so gern unser Coverfoto nochmal wieder. Wo wir einfach komplett nackt drauf sind. Einer kotzt, einer pisst.
Das kannst du dir bei Facebook-Videos angucken tatsächlich. Wenn du ganz weit runterscrollst. Ja,
guck mal.
Natürlich.
Das löscht ja nichts. Ja,
natürlich, das Internet vergisst nie.
Na gut, also, aber dann behalte ich mir das
mal vor. Ich wäre dabei als Zuschauer.
Ja. So. Und dann habe ich gelesen, und das fand ich einfach nur spannend, dass ihr das getan habt. Und dann... dass ihr einen Tag in Kooperation mit der Diakonie
Zugvögel,
mit Geflüchteten verbracht habt. Mhm.
War schlimm, alles Kriminelle. Nein, Spaß.
Nein, es wäre jetzt wirklich meine Frage gewesen. Ja. Was waren da so die Themen an so? Also ich habe viel mit Geflüchteten gearbeitet und bin deshalb immer da sehr interessiert, wenn sich doch auch Leute der ganzen Sache so menschlich öffnen und nicht nur mal eben so.
Ja, das Ding ist, die Leute in Deutschland denken bei
kurz, so einen Tag, tatsächlich, ne? Leider, ja. Genau. Und es war, also es war ja auch erstmal so ein bisschen sich in Kennenlernen. Es war erst im ersten Moment einfach ein schönes Gefühl, einfach einen schönen Tag sponsern zu können.
Ja.
Einfach, dass man für diese Menschen, die man da nicht kennt und nicht weiß, was die durchgemacht haben, einfach, ja, so die Möglichkeit hat, wir sind klettern gegangen, glaube ich, danach waren wir lecker essen, danach waren wir wiederum noch bei uns am Studio und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgewärmt und haben auch, wer erzählen wollte, hatte mal so ein bisschen erzählt, also ja, nicht in der Gruppe, sondern einfach im Gespräch tatsächlich, und das waren auch Leute da, die auch Instrumente spielen konnten und dann so eine kleine Jam-Session sich entwickelt hatte.
Ach, wie schön.
Also der Tag lag eher wirklich im Fokus, irgendwie auch einen guten Tag gemeinsam miteinander, ja, zu verbringen und jetzt nicht irgendwie auf nicht die Geschichte zu erfahren.
Ja. Ey, aber das Krasse ist ja auch, ne? Also viele bedenken bei Flüchtlingen und auch, glaube ich, wir waren davon ein bisschen, immer an Mama ist tot, ganze Familie hat Bombenhagel gesehen und also auch teilweise an Wirtschaftsflüchtlinge und so. Das ist ja nur ein ganz kleiner Prozentteil. Mhm. Also das sieht man auch an denen, mit denen wir uns getroffen haben. Da waren Leute dabei, das ist so, wie wenn wir hier chillen. Ich studiere gerade tatsächlich einen Medizinstudent, der war angehender Arzt, mhm, so, und in Köln fallen Bomben. Ich bleib doch nicht hier.
Ja.
Also ich ziehe ja weg. So, und es hat ja noch nicht mal was damit zu tun, dass man immer die Flüchtlinge vor Augen hat, dessen Familie stirbt und so. Ey, ich würde auch flüchten, wenn in meiner Nachbarstadt Bomben fallen, gegen die ich nichts tun kann. Also viele von denen flüchten ja auch, obwohl die gar nicht weg wollen, auch ohne traumatische Erfahrung. Also das ist ja auch immer so dieses, klar, wenn du ein Traumata hattest, kann ich verstehen, dass du fliehst und so. Nein, ich kann auch verstehen, dass du fliehst, wenn in deiner Nachbarstadt Bomben fallen. Also es sind ja auch wirklich ganz, ganz normale Menschen, mhm, die einen normalen Studiengang absolviert haben, die einfach gar nicht wissen, warum bin ich hier? Mhm. Mein Zuhause ist ganz woanders. Ich meine, darum geht es ja auch so ein bisschen bei dem Song Zugvögel. Und ich glaube, das sollten viel, viel mehr Leute sich mal trauen, sich mit solchen Leuten zu treffen, um auch zu erfahren, der ist wie ich, hm, original wie ich und noch nicht mal eine andere Religion oder so. Es gab also teilweise, die Hälfte von denen waren noch nicht mal starkgläubige Moslems oder es gab keine Differenz.
Ja.
Du kommst einfach von woanders, wo dein Zuhause ist, du bist Student und auf einmal bist du hier, hm, weil du nicht sterben willst. Und das ist schon echt eine Sache, darüber haben wir natürlich auch viel geredet, das ist, ja, da schluckt man ganz anders über das Thema Flüchtlinge auch. Hm. Und je mehr man sieht, was die bereit sind zu machen, um zu flüchten,
ja,
desto schlimmer wird es eigentlich.
Gerade diese Flucht ist ja, wenn du, ich habe halt in meinem Job unfassbar viele ehrliche Fluchtgeschichten gehört und da kriegst du einfach eine Gänsehaut. Ne? Das, ja, ist auch nichts, was du dem Mainstream so erzählen kannst, weil du nicht weißt, welche Traumata da sind bei Leuten, die zuhören. Aber wenn ich dann mit Leuten darüber gesprochen habe, so Stammtisch-Dorfleuten, wo dann dir diese Sachen so um die Ohren geflogen sind, dann, ja, nur Kriminelle, ne? Wie du jetzt gerade so den Gag gebracht hast. Und dass ich denen aber immer gesagt habe, nee, am Ende kommt auch ein Querschnitt unserer Gesellschaft hier an.
Absolut.
So, das ist halt so, ja. Ah. Natürlich kommt da der Medizinstudent.
Aber auch das Arschloch,
genau,
ne?
Genau, also aber so, das Arschloch da kommt alle eben auch mit.
Klar. Ne?
So, und wir haben in so einem großen UMA-Auffangheim, habe ich gearbeitet, wo da nur die unbegleiteten minderjährigen Ausländer bei waren. Mhm. Wir hatten dann am Ende Sicherheitsleute abends da, weil wir ja uns gar nicht verständigen konnten. Ne?
Ja, klar.
Und da waren aber welche dabei, die haben auf der Flucht haben die Deutsch gelernt, weil die gesagt haben, wenn ich hier ankomme, muss ich mich doch verständigen können.
Crazy,
das ist so krass, ne? Ich meine, gerade Syrien, der hat gesagt, ich möchte nicht hier sein. Ich finde meine Heimat viel schöner, aber da kann ich nicht mehr sein. Und das, ja, hat mich sehr berührt. Und ich glaube, das,
absolut,
ist das auch, was ihr gerade so, ne? Ja.
Diese Flucht, also was man bereit sein muss, um diese Flucht auf, also was da auch für Vorwürfe manchmal, ja, im Raum stehen, um das Kind mal beim Namen zu nennen, ne? Hier lässt sich halt einfach mehr Geld verdienen, so, mhm, wirtschaftsflüchtlingmäßig. Oder
Bullshit,
die Frauen sind
ja
hier leichter.
Ja.
So ein ganzer Bullshit.
Ja.
Niemand nimmt diese Flucht,
nein,
auf sich, nur weil man hier ein bisschen besser Geld verdient oder so. Klar, ja, es ist attraktiv hier zu leben und es gibt auch Leute, die definitiv unser System ausnutzen, mhm, aber dazu gehören mehr Deutsche.
Ja.
Ja, Fun so. Fact. Also so unser System kann jeder ausnutzen. Egal ob Grieche, Syrer, Deutscher, Italiener, also ne, das ist so, oder nutzen. Ich würde gar nicht sagen ausnutzen. Die Fläche wird ja geboten.
Ja.
Also ich meine, meine Güte, worüber beschweren wir uns.
Aber gerade den Geflüchteten wird es ja nicht geboten. Das ist ja die Krux, die dürfen
ja gar nicht arbeiten. Da wollte ich gerade nämlich
hinaus. Ne? Das ist
so, leider sind genau die Ganzen, und das ist ja ein Großteil derer, die einfach flüchten aus Angst und so, kriegen dieselben Hürden irgendwie geboten, wie die, die das alles nur ausnutzen wollen, weshalb die Gesetze gemacht werden, damit es so schwer wird. Mhm. Also es ist, aber es ist leider wie immer überall. Ne? Die Arschlöcher haben irgendwie so ein bisschen das, die Oberhand darüber, wie Gesetze gemacht werden, damit man sie nicht ausnutzen kann und machen es da mit denen schwer, die es wirklich brauchen.
Und darüber,
das ist leider auch da wieder ein Großteil. Ne?
Ja, und darüber übersieht man halt die anderen Leute, die das System ausnutzen, nämlich Firmen, die ihre Gewinne so lange hin und her schieben, die gar keine Steuern mehr zahlen. Leute, die über Erbschaften und Stiftungen dafür sorgen, dass Millionen vererbt und weitergegeben werden, ohne dass der Staat auch nur einen Cent davon sieht.
Ja. Starbucks und Apple, viel größerer finanzieller Schaden für Deutschland.
Ja, natürlich.
Und für Amazon. Alles drumherum als jemals jeder Sozialhilfeempfänger, egal ob Deutsch oder welcher Herkunft auch immer, überhaupt anrichten kann.
Und gleichzeitig vergisst dieses Land dann halt, wird halt so Einwanderungskultur, gibt es ja in Deutschland nicht. Es hieß ja bis in die 90er, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und jetzt, wo du mal Jobanzeigen siehst, irgendwie denkst du, Alter, jetzt will halt auch das Fachpersonal nicht nach Deutschland kommen, weil die sagen, was soll ich da? Da werde ich im Osten verhauen. Im Westen kriege ich keine Wohnung, weil ich einen falschen Nachnamen habe. Und dann gehe ich halt lieber nach Großbritannien oder nach Frankreich oder in andere Länder, wo das halt dann viel besser funktioniert. Und da ist tatsächlich, da muss ein großer Wandel stattfinden.
Ja, gerade jetzt bräuchten wir die, ne? Und ich glaube auch, das ist ja das Verrückte, dass ein Großteil der AfD-Wähler überhaupt nicht das Potenzial mit sich bringt, das die AfD am Ende gerne hätte. Also ich glaube wirklich, ein Großteil derer, die die wählen, wären die, die als erstes abgesägt wären.
Ja, das ist ja so.
Ich wollte gerade sagen, der Großteil der AfD weiß wahrscheinlich noch nicht mal, was er da wählt.
Ja, also die machen ja keine Politik für den kleinen Mann,
der Superreichen im Prinzip.
Genau das.
Ja,
aber
gut. Oh, jetzt
schweifen wir ein bisschen
ab. Sagen, AfD Claudia, ist eine Protestwählerpartei.
Das war deine erste Frage, du hast noch 20.
Nee, das war die zweite. Nein, eigentlich habe ich jetzt gar keine. Ganz am Anfang hätte ich gerne unsere Frage der Talkshow zurückgeholt. Wer hat euren Wikipedia-Eintrag geschrieben? Die der Markus jetzt nämlich
immer stellt, richtig.
Herr Marius Gieselbanane heißt er bei Facebook.
Ja.
Schöne Grüße an Marius.
Okay, der hängt nämlich ein bisschen nach.
Das kann sein.
Ja, 2019 hört es in eurer Geschichte auf.
Marius, was ist los?
So.
Das kann doch nicht anrufen. Sein.
Aber schön, dass ihr wisst.
Hätte ich deine Nummer, würde ich anrufen.
Aber was wir jetzt noch gar nicht, wir haben die Stunde überzogen, was aber geil ist. Ich wollte noch schön so ein paar Tour-Stories hören, ihr habt das vorhin so angedeutet.
Okay, wo soll ich anfangen?
Ich muss ganz
ehrlich. Das Schmutzigste, das Schlimmste, einfach die dir jetzt als erstes einfällt, wo du sagst, die kann ich erzählen. Die Folge wird sowieso, wir haben, glaube ich, vorhin ein paar Mal Scheiß gesagt. Wir müssen die als nicht jugendfrei flaggen, von daher.
Explicit.
Als wir zu unserer wunderschönen Mittelfinger für immer Tour aufgebrochen sind und den ersten Tag in Hannover gespielt haben, da hat sich unser Tourmanager, unser Manager, der Tobias, so einen weggeknüllt, dass er von einer Bierbank hinterrücks umgekippt ist. Und ich stand da mit unserem Booker Nico und sagte, guck mal, das ist Tag 1. Und zwei Stunden später hat er sein Bett leider nicht gefunden und lag im Nightliner auf dem Flur. Und der arme Fahrer wollte sich nachts einen Kaffee machen, ja. Und kam in den Flur und er lag da. Und beide haben sich angeguckt und Tobbe sagte zu ihm, du musst über mich drüber steigen. Ich bin Straßendreck.
Okay. Das war der Tourauftakt.
Das war der Tourauftakt. Das ist
Hannover, Musikzentrum.
Das ist die erste Story, die mir eingefallen ist.
Arthur, schöne Grüße an Tobbe, den sehen wir gleich.
Ja. Ich würde gerne die geile Story hören. Arthur hat sie in der Pitcher-Talkshow schon erzählt, da die aber nicht aufgezeichnet oder ausgestrahlt wird.
Tadam.
Du hast diese geile Hotel-Tour-Story erzählt.
Boah,
bei der Pitcher-Talkshow.
Ja.
Blut und so.
Die war mega.
Ja, Alter. Das war, also meine Füße waren blutig, weil wir die Feuertreppe runter mussten.
Boah, soll ich die Geschichte jetzt wirklich erzählen? Wo der
Umleitungsschild verkloppt wurde, ne?
Den Fun Fact habe ich gar nicht erzählt. Pass auf, ich mach Long Story Short.
Dann gucken wir nach unten und dann wird so ein Kollege mit so einem Umleitungsschild verdroschen
eigentlich. Oh Gott.
Und dann sind wir zu ihm hin und haben gesagt, können wir dir helfen? Und er so, nee, ich will nur nach Hause einkiffen. Und wir so, ja, aber du Blut ist überall und du hast gerade dieses Schild an den Kopf bekommen. Willst du nicht irgendwie, nee, will nur noch Hause einküssen.
Legendärer Abend, wie du merkst. Ja. Also, weil die Grundstory ist eigentlich, dass wir von einem Festival in Chemnitz gekommen sind. Unser damaliger Gitarrist Nico hatte Geburtstag. Wir wollten noch irgendwas aus dem Abend machen. Wir sind erstmal ins Hotel eingecheckt. Hotel mit 17, 18 Stockwerken. Unten rein, Viertelstunde später, vollkommen besoffen. Ich stehe nackt auf dem Flur. Denke mir, ein Bademantel wäre ganz cool, weil alle motivieren, jetzt in die Sauna zu gehen.
Wir haben erstmal die Bibel aus dem Fenster geworfen. Die ist irgendwie auf den Kopf gefallen. Das weiß ich auch noch. Weil das so
es kommt damals immer
hatten
mehr,
wir nämlich den Trend, wenn wir in Hotels übernachtet haben, dann haben wir das Hotelzimmer auf den Kopf gestellt.
Also alle Bilder umgedreht, ja,
alle Bilder
Schränke.
Umgedreht und die Schränke. Alles stand wieder so, wie es vorher stand, nur einfach umgedreht.
Da muss es noch eine geile Kameraaufnahme geben. Da
ist die Bibel rausgefallen, als wir die Schubladen aufgemacht haben. Weil die Schublade natürlich.
Oh, oh.
Dann haben wir die.
Da gibt es noch Kameraaufnahmen aus dem Hotel von Dom.
Irgendwo er vor dem Jesus has left the building umgeht. Und dann hat es irgendwie auf den Kopf bekommen.
Die Kamera sieht und das Bild wieder richtig rumdreht. Daumen hoch und wieder weggeht.
Geil.
Ja. Naja, also Quintessenz ist, wir sind auf dem Dach des Hochhauses gelandet. Nachdem wir aus einer Feuerschutztür raus sind, alle in Bademantel, nackte Füße, weil gedacht, oben ist die Sauna.
Ja.
War keine Sauna.
Auf dem Dach.
Auf dem Dach, ja. Und sind nicht mehr reingekommen. Was im Endeffekt heißt, über eine Feuertreppe mit Spikes, ja, barfuß, 17 Stockwerke runterlaufen. Wir haben uns schon drauf eingestellt. Die Rezeptionistin hat wahrscheinlich auch, ne, 20 Minuten später, erstmal kommen alle rein. Dann kommen nochmal alle im Bademantel rein. Die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, hä?
Ich war doch die ganze Zeit hier.
In ja. der Lobby. Aber wir hatten das Glück, irgendwo auf der 15. oder 14. Etage war Lukas, unser Lichtmann. Der hat sich natürlich kaputt gelacht, als er uns draußen gesehen hat, aber hat uns aufgemacht, nachdem er 15 Fotos
und Minuten gewartet hat.
Natürlich. Ich hätte auch, ich muss zugeben, ich kann beschämen. Lukas verstehen. Ich hätte auch erst
ja,
mal gewartet.
Ja, safe, safe. Aber ja, Schild, stimmt, da war nämlich alles vorbei und der Abend war aber noch nicht ganz vorbei, aber die Story war ja schon passiert, wir waren alle erschöpft und dann kriegt da jemand irgendwo ein Schild von oben, kriegt einfach ein Schild über den Kopf gezogen von zwei anderen Dudes und so, da ist viel passiert noch an dem Abend.
Aber ich
es gibt auch immer noch ein Straßenschild von dem Abend, woran wir Klimmzüge gemacht haben, was leider ja, abgebrochen
stimmt.
ist.
Ja, ja.
Okay, gut, das liegt im Proberaum wahrscheinlich.
Ja, nee, bei Dom. Dom hat es zu Hause, okay. Ja.
Trophäensammlung quasi.
Ja.
Gibt es da so eine Trophäensammlung von kaputten Dingen, die man eingesteckt hat, statt es im Hotel zu melden, so bei euch? Gibt's da irgendwie so.
Wir sind wirklich keine krassen Vandalen. Also es passiert manchmal aus Spaß, aber wir machen nicht
absichtlich Möbel auf den Dinge Kopf kaputt. Stellen.
Ja, aber da haben wir ja extra nichts kaputt gemacht.
Das wir machen nichts kaputt.
Witz an der Sache.
Wir machen nur Arbeit.
Ja.
Ihr macht noch, okay, gut. Das ist
wir
natürlich.
Wir machen noch witzige Streiche.
Wir wollen nicht, dass Menschen sich langweilen.
Das stimmt. Ja, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass irgendwie Kiss Ace Frehley die Angewohnheit hatte, in Hotels irgendwie die Sachen an die Decke zu kleben.
Auch geil. So. Immer Sekundenkleber dabei.
Ja.
Manchmal, früher haben wir noch viel geraucht in Hotelzimmern, das vielleicht.
Ja, und dann kam immer die Rechnung mit der Endreinigung.
Nee, die kam noch nie tatsächlich, ne?
Was?
Nö, doch einmal hast du dich auf dem Waschbecken draufgesetzt.
Ach ja, stimmt.
Und das Waschbecken hat gesagt?
Das Waschbecken hat gesagt.
Ich, ja, super.
Ich lasse mich nicht
als ja.
Spül benutzen.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich, aber ein Waschbecken, da setzt man sich doch auch nicht drauf.
Ja, mein
da
Gott, ich bin nach der Rezeption gegangen und hab gesagt, pass auf, hier, ich habe mir die Zähne geputzt und nicht so, dann hat es knack gemacht. Gesagt, ich kann da auch nichts dafür.
Ja, ich sag mal, solange die Haftpflichtversicherung noch vorhanden ist, ist ja alles gut.
Ich glaube, wir haben die Rechnung nie beglichen.
Nee, ich glaube, damit war auch die Geschichte dann vorbei.
Ja.
Ne?
Okay.
Sollen wir zum 5-Fragen-Quickie kommen?
Auf jeden Fall, wir sind also.
Ich glaube, es ist, glaube ich, die längste, es könnte die längste Folge unseres Podcasts
werden.
Wir haben unser Termin gleich auch schon entschuldigt.
Ja, sehr gut.
So, also der 5-Fragen-Quickie. Welches ist. Ach jetzt, da müsst ihr beide gucken, ob ihr eins habt. Ihr könnt ja. auch sagen. Welches ist euer Lieblingslied und was bedeutet es euch? Dir, slash, wie auch immer.
All time?
Ja, all time.
All time, mhm. Lieblingslied?
Mhm.
Oh, Stell die Frage gleich nochmal zum Schluss.
Auf welches Talent, das nichts mit Musik zu tun hat, seid ihr besonders stolz?
Ich kann freihändig Fahrrad fahren.
Wow, das ist richtig gut. Das ist
respektvoll, oder?
Ja.
Das ist geil.
Ich habe das geliebt früher. Jetzt habe ich kein Fahrrad mehr, mit dem ich das kann. Weil man muss eine Beziehung zu diesem Fahrrad haben.
Ja, muss man
Fahrrad
wirklich.
Haben,
ja, doch, klappt. Ihr müsst eins
ja.
sein.
Ja, so, genau.
Das ist auch einfach in einem mehr. Alter, wo man dieses Vertrauen in die Heilkräfte des Körpers nicht mehr hat.
Nee, ich habe das mal mit dem Super Mountainbike meines Mannes probiert, mich direkt abgehoben.
Arthur, was ist das, mit welches Talent, das nichts mit Musik zu tun hat, bist du besonders stolz?
Ich habe keine Talente. Ich muss die ganze Zeit überlegen.
Das glaube ich
nicht. Arthur kann dir so lange was an den Kopf faseln, bis du denkst, es stimmt.
Also das ich kann fand super gut. Zumindest eine Wahnsinnsbeobachtungsgabe zu diesen Themen, wie wir fahren die gleichen Wege und so. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich hatte heute ein paar Gedankengänge, wo ich dachte, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Also ich würde tatsächlich, also wofür ich sehr dankbar bin, ich bin sehr, das war natürlich ein Scherz gerade, ich glaube, irgendwo hat jeder irgendwelche Talente, die er da auch irgendwie ausbaut. Ich habe ein sehr, sehr stark visuelles, ästhetisches Verständnis. Was mir auch, also es macht mir einfach Spaß. Deswegen finde ich es gut. Mhm. Gar nicht, weil ich damit irgendwas machen kann oder so, einfach weil ich mag die Dinge, die mir Spaß machen.
Aber das deswegen könnte man das am Ende wählen. Ja schon auch als Talent
bezeichnen. Ja, genau, richtig.
Wo würde man euch an einem freien Tagabend treffen?
Zu Hause.
Wahrscheinlich schon
mäßig. Ja. Oder im Wald mit meinem Hund. Letzte
stimmt nicht, ich habe eine Rette getroffen.
Ach ja, stimmt. Ja, da muss ich ausnahmsweise trinken gehen. Ja, ja, stimmt, da war was.
Was ist die letzte Sache, die euch richtig beeindruckt hat?
Dass ich freihändig Fahrrad fahre.
mich auch übrigens.
Was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um eure Musik zu hören?
Immer und jederzeit, tatsächlich. Wann man Lust drauf hat.
Aber primär tatsächlich auch auf Konzerten. Ja, also ich finde, wir sind einfach echt eine Liveband. Mhm. Ja. Das ist so, klar, kannst du auch in der Bahn hören, aber Konzerte, das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt für Rogers Musik.
Das stimmt.
So, und jetzt?
Jetzt.
Jetzt kommt's. Jetzt kommt die Probe aufs Exempel.
Ja.
Euer bester Witz.
Treffen sich zwei, kommt der eine nicht.
Sehr gut, sehr gut. Okay, ihr werdet...
Aber ja, aber tatsächlich... Na okay, es sind Kinder anwesend. Ne? Mein allerliebster Lieblingswitz, den ich schon seit Jahrzehnten erzähle, ist, was hat vier Beine und einen Arm? Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du einen Lieblingswitz, Arthur?
Es ist bei mir ähnlich wie mit den Talenten. Ich habe keinen Humor.
Ja, stimmt, richtig.
Ja. Ich habe da also Witze so aus dem Stegreif erzählen, ist echt, ich bin nicht so der Clown. Also ich müsste jetzt wirklich lange überlegen, um einen Witz aus dem Stegreif zu erzählen.
Was kommt nach Elch? Zwölch.
Zwölch, ja. Aber ich kann Witze gut riechen. Damals. Ja. Das wäre vielleicht das Talent, was ich gerade hätte nennen sollen.
Und deswegen ist
gut Witze sehr schöner, riechen.
Sehr schöner Podcast mit Arthur Schopenhauer übrigens.
Ja.
Der, dabei, der sich eigentlich Roger nennt. Das hat sehr gut gepasst. Nein, wir sind damit am Ende und damit haben wir, glaube ich, tatsächlich die längste Folge. Ich bin mir nicht hundertprozentig, aber 1,22 ist eine Hausnummer.
Ja, ist eine Hausnummer.
Aber es war einfach schön, dass das zeigt, wir hätten euch schon viel früher mal einladen können, hätten wir zwei Folgen hingekriegt.
Ja.
Aber die nächste mit euch kommt dann bestimmt spätestens, wenn dann irgendwann euer neues Album kommt, denn es war mir ein Fest oder es war uns ein Fest, oder?
Ja, vielleicht dürfen wir auch, wenn ihr die Philips-Halle bespielt, kurz vorher vorbeikommen.
Oh, ja, klar. Ja richtig. Oder halt...
Nee, wenn dann die letzte
oder halt zweimal Location. Zack.
Oder halt zweimal Zack, fünfmal Stahlwerk oder einfach 20 Mal...
Nee, was fehlte denn noch? Philips-Halle und...
Eis-Eis-Dome.
Ja. Eben, stimmt, im Stadion war ich schon, ne?
Sucht euch was aus, mit den Toten Hosen tatsächlich.
Richtig, richtig.
Ja.
Stimmt. Oder einfach mal 20 Mal Haus Spilles, kann man auch spielen. Oder 50 Mal Pitcher.
Haus Spilles.
Oh, geil.
Benrad, ui, da war ich schon ewig nicht mehr.
Nice. Ja. So, und ich finde, so ich glaube, das ist so ein Ding, du könntest das Pitcher, wenn du so am Ende deiner Karriere bist, machst du es halt dann so, du spielst einfach...
40 Mal.
Wöchentlich das Pitcher, solange bis keiner mehr kommt. So wie das Billy Joel im Madison Square Garden.
Was war das meiste hier? Ich glaube immer drei, ne? Real McKenzie's kommen immer für drei Shows, O'Reilly's kamen für drei.
Wir hatten einmal wirklich diese kleine Düsseldorf-Tour gemacht, da hatten wir, glaube ich, Pitcher.
Ja.
Spilles. Tube. Den Ratinger Hof und das Tube, ne?
Ja.
Ja.
Ah, ne, Spilles war da gar nicht mehr dabei, ne?
Ja.
Ja, aber da hat auch eine komplette Düsseldorf-Tour.
An dem,
haben wir die Ärzte in Berlin gemacht. Die haben
ich glaube, an dem Tag waren wir nicht da, da waren wir bei Metallica. Da hattet ihr große Konkurrenz.
Ja.
In der Nachbarstadt.
Und du warst leider bei der falschen Location.
Ja, das tut mir leid.
Richtig.
Hättest du richtig was erleben können?
Ja, das eben. Und wo musste ich hin?
Aber hast dich für Lars Ulrich entschieden.
Ja, das war nicht, also nicht meine Entscheidung, sagen wir mal.
Okay, gut. Alles klar. An dieser Stelle sagen wir Tschüss, bevor wir uns weiter in die Bredouille bringen. Claudia, wir sehen uns schon bald wieder. Die nächste Folge, wir hatten jetzt Sommerpause, die nächste Folge kommt auch schon
in
bald.
In zwei Wochen aber, schon fast.
Genau, richtig?
Ja.
Aber jetzt vielen Dank an Chris und Arthur von den Rogers.
Vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen.
Bis bald. Danke, ich freue mich drauf, euch wieder auf der Bühne zu sehen.
Sehr
bis
schön.
Bald.
Guten Appetit euch
jetzt. Ciao, ciao.
Ciao.
Die Foo Fighters mit Breakout im Proberaum. Spezial.
Ja.
Das Festival, das genauso heißt.
Der Song, der uns damals dazu gebracht hat, das Festival so zu nennen.
Richtig. Vielleicht. Und wir haben Gäste. Und zwar sagen vielleicht mal kurz alle, die da sind, hallo.
Hallo!
Das hat schon mal geklappt. Insgesamt drei Bands, wie gesagt. Springfield sind noch unterwegs, denke ich. Bei uns im Studio sind jetzt Pieces of Andy und Notaufnahme. Und ich denke mal, wir fangen mit dem Punk aus dem Düsseldorfer Süden. So steht es zumindest auf dem... Nee, so wurde es mal genannt. Punk aus dem Düsseldorfer Süden.
Ja, ja.
Ihr kommt also aus Düsseldorfer Süden. Benrad.
Nein, ja, Ella.
Ella, also Richtung Düsseldorfer Süden.
Und Richtung Düsseldorfer Süden.
Du müsstest am besten ein bisschen in das Mikrofon reinsprechen.
Wir sind aufgeteilt zwischen Ella, Gerresheim, Wersten.
Und Ella.
Ja, und Ella.
Und Ella.
Ella, Gerresheim, Wersten und Ella. Also eine multikulturelle Band.
Quasi. In Ella stirbt man ja schneller.
Ja, und kriegst auch günstig Teller.
Ja? Ach, das wusste ich noch nicht. So kommt daher der Bandname? Also, weil Notaufnahme und...
Notaufnahme ist meistens sehr viel eingeschätzt, weil Notaufnahme verbinden manche Leute, beziehungsweise fast alle Leute, immer mit Krankenhaus oder so. Aber bei uns war eigentlich Notaufnahme... wir waren mal kurz davor, ein paar Probeaufnahmen zu machen.
Ja.
Die wir halt machen wollten und das war dann quasi eine sogenannte Notaufnahme, weil wir kein richtiges Equipment dafür hatten.
Ah, eine Notaufnahme, das finde ich gut.
Oh, eine Notaufnahme.
Das,
also der Name hat eigentlich eine andere Bedeutung, als alle Leute mal denken.
Okay. Somit ist Notaufnahme in den Kreis der Teekesselchen, die auf germanistischem Fachchinesisch wie heißen, Böhm?
Oh Gott, jetzt hast du mich aber auf dem falschen Bein erwischt.
Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, aber diese doppeldeutigen Begriffe.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Hoffentlich hört mein Prof nicht zu.
Ja, wollte ich auch.
Das wäre fatal.
Aber Notaufnahme hat also eine Doppelbedeutung. Das ist schön. Ihr macht Punk.
Wir machen Punk.
Und zwar Punk. Richtig ganz klassisch Rotz, drei Akkorde.
Schön auf die Fresse, jawohl.
Schön auf die Fresse. Und ihr habt gerade frisch Aufnahmen gemacht. Das ist aber keine Notaufnahme. Die ist schon richtig mit.
Die ist schon etwas besser. Also man kann es vorstellen.
Besoffene Notaufnahme.
Besoffene Notaufnahme. Die hören wir jetzt mal rein. Und zwar das Album oder die EP. Ist das 7-Tracks-EP, sagt man da meistens, ne?
Ja, das ist doch schon so ein bisschen. Kommt auf an, wie lang die Songs sind. Wahrscheinlich ist es eine EP. Also wahrscheinlich macht ihr keine langen Epen, oder? Dann würde ich sagen, es ist eine EP und noch kein Album.
Okay, ich habe den Unterschied zwar noch nie begriffen, aber es macht nichts. Die EP heißt...
Okay. Wir nennen es einfach Compact Disc mit unseren Liedern drauf oder so.
Compact Disc,
oh. Compact Disc.
Ja, das hat auch lange keiner mehr gesagt, das Wort, glaube ich.
Kassetten sind ja
so im Allgemeinen. Leider.
Compact Disc, ja. Die heißt Schöne Aussichten, da wollte ich drauf hinaus. Und der Song, den wir jetzt hören, heißt Nationale Sicherheit.